Kein Sonntag, Check 24 Donnerstag. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Spieltag. Und was haben wir uns alle auf dieses Spiel gefreut? Und dann war es so eine einseitige Partie. Der Trainer der Borussen aus Dortmund, Lucien Favre, der war völlig bedient, wollte eigentlich nur noch, dass abgepfiffen wird. Also warum seine Mannschaft so leblos aufgetreten ist, darüber sprechen wir. Ganz im Gegensatz zu seinem Pendant, der dreifache Niko Kovac. Also klasse Leistung, klasse Mentalität, klasse Aufstellung. Die große Analyse natürlich bei uns in den nächsten 2,5 Stunden. Auch auf anderen Plätzen war eine Menge los. Hüb Stevens auf Schalke zum Beispiel, Abstiegskampf pur, hat sich mächtig aufgeregt und ihn nervt einfach nur noch. Der Videobeweis halt eingegriffen nach dem Handspiel von Caligiuri. Und dann gab es in der 99. Minute diesen Treffer für Frankfurt. Auch in Stuttgart war was los. Der Ausgleich für den VfB umstritten. Es soll die kalibrierte Linie gegeben haben. Wir haben sie nur alle nicht gesehen. Also, war es abseits oder eben auch nicht. Und dann noch die Trainer, die haben mächtig Dampf abgelassen an diesem Spieltag. Grüß erstmal Hajo von Adel und Bent. Und unsere Gäste heute Morgen, der Weltmeister von 1990, Thomas Berthold. Unser Mann im Westen, Sie kennen ihn sonst immer nur per Skype-Schalte, Oliver Müller.
Morgen.
Und der Sport1-Experte Stefan Effenberg.
Morgen.
Der Europameister von 96, Steffen Freund.
Guten Morgen.
Der Sportchef der Funke Mediengruppe, Peter Müller. Und der Sport1-Experte Marcel Reif. Und auch wie immer an der Stelle, ich bin ja schon so viel gelaufen, ich brauche dringend Erfrischung. Da kommt sie, wie immer, das Ganze alkoholfrei. Und ich glaube, so nah war ich noch nie an dir dran.
Wunderbar.
Gut. Schönen guten Morgen.
Und du hast
herzlich
schon richtig Strecke zurückgelegt, ja, heute. Schönen guten Morgen, hallo auch von mir. Also eine Sache haben sich doch die Dortmunder die komplette Woche über schon vorgenommen. Sie wollten mutig auftreten in München. Das haben sie mal gar nicht umsetzen können. Nur die Bayern waren am Drücker. Das geht natürlich auch auf die Kappe von Lucien Favre, der mit seiner Aufstellung etwas verwundert hat. Reus vorne in der Spitze, Götze draußen, der Hut drin. Das schauen wir uns alles gleich noch im Beitrag ausführlich an. In jedem Fall war das viel zu harmlos. Es fehlte die Durchschlagskraft. Und unsere Frage der Woche lautet, hat Favre mit seiner Mutlos-Taktik die Meisterschaft verzockt? Rufen Sie uns wieder an. Sie kennen die Nummer 01379011011, Facebook, Twitter. Das sind wie immer Ihre Anlaufstellen. Und unser Live-Voting ist online gestellt, wie jeden Sonntag, sport1.de/mittendrin. Abstimmen, ja oder nein. Und dann natürlich gerne auch wieder mitdiskutieren. Wir wollen das hier in der Sendung mit integrieren. In unserem Live-Blog geht's wieder los online. Also wir freuen uns auf Ihre Meinungen. Thomas, bitte.
Dankeschön, Ruth. Tja, Sie hatten gestern die große Chance, sich abzusetzen im Titelrennen. Vielleicht sogar schon den entscheidenden Schritt Richtung Meisterschaft zu gehen. Und was ist bei rausgekommen? Sie haben es gesehen. Sie haben deutlich verloren und waren völlig chancenlos.
Lucien Favre war satt. Der Trainer hatte eindeutig genug. Seine Mannschaft sollte den Bayern ja kräftig in die Meistersuppe spucken. Wurde dann aber selbst abgekocht. Und das, weil Favre das falsche Rezept gewählt hatte. Statt auf die bisher erfolgbringende Offensivstärke zu setzen, sollten seine Dortmunder hinten sicher stehen und wurden regelrecht aufgefressen. Angsthasenfußball eines Tabellenführers. Reus, der Anführer, verhungerte als alleingelassener Mittelstürmer und hatte nur zwei auffällige Szenen. Ein Frustfoul und ganz früh die gute Vorarbeit für Dahoud. Aber ob das Spiel anders gelaufen wäre, wenn der BVB den Führungstreffer erzielt hätte? Eher nicht, denn wirklich Biss hatten an diesem Abend nur die Münchner. Nicht einmal mit unfairen Mitteln waren die zu stoppen. Favre und die BVB-Verantwortlichen wollten den Spielern Mut und Selbstvertrauen einimpfen und dann dieser blutleere Auftritt. Die Schwarz-Gelben aber schienen sich deswegen nicht einmal übermäßig zu grämen. Es ist ja nur ein Punkt Rückstand. Aber wer so mutlos spielt, hat den Titel nicht verdient.
Stefan, irgendeine Erklärung für diese Mutlosigkeit gestern der Dortmunder?
Ich glaube schon, dass es taktisch ein bisschen bedingt war. Ich hätte zum Beispiel Mario Götze spielen lassen, aufgrund seiner Vergangenheit auch beim FC Bayern. Ich glaube, das wäre auch mehr Freiraum gewesen dann für Marco Reus. Aber ich sehe das nicht als Vorentscheidung. Ne? Also wir reden hier von einem Pünktchen, das ist ein Spiel. Natürlich, das Momentum ist jetzt auf Seiten der Bayern. Aber die dieses Spiel.
Wolfsburg haben sie ja auch schon nicht gut gespielt.
Nein.
Es geht so ein bisschen.
Nein, aber
in die falsche Richtung.
Sie haben ihre Pünktchen da geholt. Das war natürlich gestern eine Demonstration vom FC Bayern. Und es wird schwer für die Dortmunder jetzt nochmal zurückzuschlagen. Aber nicht unmöglich.
Was hat alles nicht gepasst, muss man ja schon sagen? Gar nichts, ne?
Ich finde, Dortmund hat so gespielt wie die Bayern gegen Liverpool. Als sie zu Hause die eigenen Stärken nicht gespielt haben. Also ich verstehe es nicht. Sie haben die ganze Zeit hieß es, und das haben sie gut gemacht, wir lassen uns von niemandem was reinreden, wir machen unsere Saison. So, dann haben sie umgeschwenkt, was völlig richtig ist, zu sagen, ich glaube, jetzt lass es uns probieren, so leicht wie dieses Jahr, leicht wird es vielleicht nie wieder. Und dann spielen sie gestern so und machen sich selber mit der Aufstellung du hast das Gefühl, das war eine Druckaufstellung. Wie können wir, was kann man machen?
War es eine Druck- oder eine Angstaufstellung auch?
Beides.
Jetzt. Wie kam das
wenn du Angst vor Druck hast und sagst, irgendwie müssen wir das hier schaffen.
Ja, Lucien Favre hat ja selber auf der Pressekonferenz gesagt.
Ich kann es bis jetzt nicht verstehen.
Lucien Favre hat auf der Pressekonferenz gesagt, wir haben zu viel geredet vom Ergebnis und was kommt und sind dann mit dem Spiel gar nicht zurechtgekommen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, es hat ja nicht nur gar nichts funktioniert. Gestern musste man ja sogar die Einstellung, die Körpersprache, alles, was bei Borussia Dortmund die Saison gut funktioniert hat, war gestern nicht zu sehen. Also die ganz normalen Dinge. Und wenn ich dann etwas defensiver spiele, dann muss ich doch in die Zweikämpfe gehen oder versuchen zumindest zu kommen. Auch das hat nicht funktioniert. Also das Gesamtpaket gestern, und da muss man den Trainer dann mit als allererstes nennen, weil er sorgt ja dafür, dass die Mannschaft mit der richtigen Einstellung rausgeht, Effe, oder?
Ja.
Thomas, wenn wir rausgegangen sind in so einem Spitzenspiel, dann ist erstmal eins klar, wir halten dagegen. Borussia Dortmund, ein richtig guter Angriff. In der sechsten Minute die Chance, das war alles.
Ja, das war wirklich erschreckend. Also ich glaube, die Niederlage war einfach zu heftig, zu deutlich, um sie jetzt ausschließlich an der Taktik festzumachen. Es gibt nicht den einen Grund. Aber unabhängig davon, dass die Bayern eine Gala-Vorstellung abgeliefert haben und unabhängig davon, dass der BVB, das war deutlich anzumerken, bei diesen vielen individuellen Fehlern, bei diesen Abspielfehlern, bei diesen Verunsicherungen, bei fehlenden Zuordnungen nach Standardsituationen, da konnte man deutlich erkennen, dass man mit der Situation jetzt vielleicht das Meisterstück machen zu können, mit einem Sieg in München auf 5 Punkte von den Bayern wegziehen zu können, dass sie mit dieser Situation nicht klargekommen sind.
Aber Olli, die Ausgangslage war ja so klar.
Die Taktik spielt da rein insofern, als wenn du vor einem Spiel dann sagst als Trainer, wir bauen jetzt um, wir müssen zusätzliche Absicherungen reinbauen, weil er möglicherweise auch, gab ja personelle Probleme in der Abwehr, weil er der nicht ganz über den Weg getraut hat. Damit zeigst du der Mannschaft natürlich auch, oh, heikel, heikel, heikel. Und wenn die Truppe eh unter Druck steht, ist das vielleicht doch nicht das richtige
Signal. Kann mir irgendjemand mal helfen und mir sagen, ein einfacheres Spiel für diese Dortmunder Mannschaft als gestern kann es nicht geben. Also du kannst Druck dann haben gegen Freiburg, wo alle sagen, unter 4-0, das ist aber nee, sieht nicht gut aus. Oder Mainz, oder, bei allem Respekt. Aber du fährst hierher und kannst alles das, was du richtig gemacht hast in der Saison, sagen, Leute, und wenn wir es verlieren, dann verlieren wir es, dann sind die besser. Aber den Druck verstehe ich nicht. Das ist viel selbstgemachtes Zeug gewesen gestern.
Ja, natürlich ist der Druck auch selbstgemacht, weil man möglicherweise auch mit dieser Situation vielleicht nicht so glücklich umgegangen ist. Sie haben ja versucht, der Mannschaft den Druck zu nehmen in den vergangenen Wochen, indem sie beispielsweise gesagt haben, okay, Ziel ist jetzt die deutsche Meisterschaft, haben Zorc gesagt, hat Kehl gesagt, damit dieses Tabu mal gebrochen ist. Das schien ja auch zu funktionieren. Aber ich glaube,
die standen nicht auf dem Platz gestern.
Die standen nicht auf dem Platz. Ich glaube, wenn man die Mannschaft gestern gesehen hat, dann hatten sie mental große Schwierigkeiten, damit klarzukommen, dass das ist ja auch eine junge Truppe, dass das jetzt tatsächlich das Spiel ist, in dem man den entscheidenden Schritt gehen kann.
Ich habe mich schon über die Aufstellung geärgert. Du nicht auch?
Du kannst sicherlich die eine oder andere Personaldebatte führen, da, ob jetzt Weigl hätte von Anfang an spielen sollen oder auf der rechten Seite jemand anderes. Aber wenn du keine Zweikämpfe gewinnst und wie gesagt, bei so einem Spiel die Körperspannung nicht da ist, da können wir über alles debattieren, da gehst du unter in München. Das ist eben so. Und das Thema Druck, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist für mich ein dehnbarer Begriff. Was meinst du eigentlich mit Druck? Man, die spielen vor einem vollen Haus gegen den Rekordmeister. Das muss doch Spaß machen, so ein Spiel.
Ja, wenn man so ein abgezockter Hund ist wie du, dann macht das auch Spaß. Aber wenn du als junger Spieler da reinläufst in dieses Stadion und weißt, es geht um die Meisterschaft, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass sich so ein dann abgezockter Du beispielsweise Gedanken macht.
Dass vielleicht der ein oder andere junge Spieler da ein Problem mit hat, das können wir im Raum stehen lassen. Also die haben hier einen Witzel dabei, der hat ja auch schon was erlebt. Oder der ein oder andere älteren Spieler, der kann mit der Situation umgehen, nur die ganze Mannschaft ist ja komplett untergegangen. Wir hatten da hast du einen gesehen, der mal einen Zweikampf
gewonnen hat? Ich sag ja, es gibt verschiedene.
Also, mal
ein bisschen
komplett
aus dem Spiel.
Also, wenn ich 2-0 zurücklege, dann ist eins klar. Dann gehe ich da nicht so unter und es tut auf jeden Fall dem einen oder anderen weh.
Da bin ich bei dir.
Ja. Oder?
Da bin ich bei dir.
So sollte es sein.
Es mag ja Gründe dafür geben, dass der ein oder andere Mann individuell Fehler macht. Wofür es für mich überhaupt keine Erklärung gibt, ist, dass eine Mannschaft so einbricht, sich gegenseitig nicht hilft, riesige Lücken entstehen lässt und dann sich kurz vor der Pause, also es stand 0-2 und kurz vor der Pause lassen sich einen dritten und vierten geben. Ich meine, wenn du mit 0-2 in die Pause gehst, dann kannst du sagen, so, passt auf, Leute, wir gehen da jetzt raus, wir blamieren uns hier nicht. Ja, es ist jetzt nicht gut gelaufen, aber jetzt zeigen wir noch mal eine zweite Halbzeit. Bei 0-4 musst du nichts mehr sagen, da ist die Blamage schon gegessen. Da ist es schon passiert. Aber also diese Selbstaufgabe bis zur Selbstvernichtung, die habe ich nicht verstanden.
Aber auch bei der Aufstellung, sorry, also ganz so drüber weg mag ich nicht. Das war nicht nur Versagen, sondern wenn ich gucke, wir sagen die ganze Zeit, ohne Reus haben sie ein Problem. Also sind sie noch jung, sie brauchen Reus. Wenn Reus ausfällt, Witzel, Reus, wenn so die paar Stangen, die sie haben, wenn da was nicht geht. So, Reus konnte letzte Woche nicht spielen, weil er Wichtigeres zum Glück zu tun hatte. Er hat ein Kind gekriegt. So, gestern ist Reus also wieder da.
Also er nicht, seine Frau. Ne?
Seine Frau.
Ja. Wahrscheinlich. Entschuldige, Marcel. Nein,
also. Jetzt erklär mir das. Ich habe drei Söhne, aber ich habe es bis heute nicht verstanden. Also gut, jedenfalls. Jedenfalls steht dir Reus gestern zur Verfügung. Und dann stellst du ihn dahin, wo er lang nicht die Stärke hat, wie sich jetzt gezeigt hat, wo er sie hat, nämlich auf der 10. Also dahinter, wenn er frei turnen kann und wenn du vorne. Alcácer kann nicht, aber Götze hast du. Wenn du Götze in so einem Spiel nicht stellst, in die Spitze und dahinter Reus spielen lässt, dann verlierst du dieses Spiel vorher schon.
Du siehst natürlich aber auch, dass Dortmund sehr abhängig ist von Alcácer. Das ist ein Schlüsselspieler, das ist ein zuverlässiger
Torhüter. Aber der hat ja auch nicht
wenn du den nicht hast. Ja, das stimmt. Aber er hat ja auch geliefert, wenn du ihn reingebracht hast.
Aber sind doch von Reus noch abhängig.
Absolut, ja. Ohne Frage.
Wir dürfen mal einen Punkt hier nicht vergessen.
Weggestellt.
Die Leistung des FC Bayern München von
Jessen. Ja, die waren ja auch gar nicht schwierig. Nein, nein.
Aber Stefan, also die haben enorm Druck gemacht von der ersten Sekunde an, waren voll im Spiel, haben nach vorne verteidigt, haben alles richtig gemacht, dann geht auch mal Dortmund in
die Aber auf wen hat denn die Welt gestern eher geguckt? Auf Dortmund oder auf Kovac und die Bayern? Also das ist die ganze Woche davor und ihre Leistung, die Welt hat auf die geguckt, gesagt,
ja, klar.
Also jetzt müssen sie mal ein Topspiel mal gewinnen. Herr Kovac muss auch mal zeigen, dass das geht und nicht nur das geht. Wenn überhaupt was geht gegen Liverpool, da waren sie einmal gefordert, da haben sie sich ins Hemd gemacht.
So, geh mal zurück zu den Dortmundern.
Genau. Die haben alles richtig gemacht, aber das, was ihnen auch angeboten wurde.
Machen wir aber gleich noch. Ja.
Achso, schaffen wir noch, weil bin ich aber voll bei Marcel, wir müssen mal auf die Aufstellung eingehen.
Ja.
Es gab einen Sieg in dieser Saison in München. Borussia Mönchengladbach hat sich tief reingestellt und 3-0 gewonnen. Mainz fährt dahin, kriegt 6. Wolfsburg fährt dahin, kriegt 6. Dortmund fährt dahin, spielt zwar etwas defensiver, aber eben auch nur mit einer, in Anführungsstrichen, Viererkette. Bayern München zu Hause hat so viel Qualität, da muss ich eben auch mal in Anführungsstrichen bereit sein, tiefer zu spielen und dann zu kontern. Und einmal hat es geklappt, 6. Minute. Das wäre eigentlich der Matchplan gewesen, aber ich habe gar keine
Ahnung. Gucken wir uns die eine Szene an, komm, Steffen, dann kannst du es nochmal.
Ja, ist das die Chance für Dahoud?
Ja, wir haben ja nicht viele gehabt, die Dortmunder.
Ja, das war die einzige, ich weiß.
Das war relativ einfach für uns auch rauszufinden. Hier.
Ja, aber es war wunderbar zu sehen. Das ist das Klasse von Brun Larsen. Direktspiel, Reus lässt sich fallen. So war der Matchplan. Aber wieso schaffe ich das einmal im ganzen Spiel? Reus geht wieder an die Spitze, dann brauchst du auch nicht Götze und dann legt er wunderbar auf für
Dahoud. Kann man machen, ne?
Also das ist genau dieser Plan, den Favre im Kopf hatte. Aber wenn ich es nur einmal schaffe, im ganzen Spiel ist das natürlich ein bisschen.
Also es ist jetzt müßig, darüber zu diskutieren, ob es vielleicht mehrere solche Möglichkeiten gegeben hätte, wenn Reus auf der 10 gespielt hätte. Was mich überrascht hat, es ist ja Favres Erfindung eigentlich gewesen. Und ich fand, das ist ein total genialer Schachzug, zu sagen, Götze auf die 9,5 zu stellen, wovon keiner der Experten bei Saisonbeginn ausgegangen wäre, und den Reus zurückzuziehen auf die 10. Die meisten hätten es umgekehrt gemacht. Und der Reus hat natürlich mit seiner Schnelligkeit, auch mit seiner Passschärfe dafür gesorgt, dass genau diese Tiefe, die Favre in dem Spiel gestern haben wollte, gekommen ist. Aber von der 10 aus. Und er dreht das gestern um. Also ich glaube nicht, dass es maßgeblichen Einfluss auf den Spielausgang genommen hat. Dafür waren die Bayern einfach zu stark. Dafür hat Dortmund individuell zu viele Fehler gemacht. Aber mich hat es sehr überrascht, dass er so aufgestellt hat.
Marco, es wurde natürlich auch gefragt nach dem Spiel, wie wohl er sich auf der Position gefühlt hat.
Erklärt er es mir nicht. Wir spielen da, wo uns der Trainer aufstellt. Klar brauchen wir nicht drüber reden, dass es nicht meine Lieblingsposition ist. Aber das ist und wird niemals eine Ausrede für dieses Auftreten sein.
Das waren 3 Euro, ne? Oder?
Ja, genau. Werf rein. Und übrigens war er gerade nicht ehrlich.
Trainer, spielt gerade der Trainer.
Er war eben nicht ehrlich. Wer gestern das Spiel, ich war live da, gesehen hat, ja. Er hat schon nach 20 Minuten ständig die Dahoud und die Mittelfeldspieler Delaney und Witzel aufgefordert, helft mir doch mal hier vorne. Da bin ich voll bei euch allen. Er war ganz alleine gestern.
Ja.
Und das war wirklich dann am Ende, und das müssen wir heute ansprechen, das war falsch. Er brauchte schon jemand, mit dem er kombinieren kann.
Vor allen Dingen, die Bayern sind ja hinten auch nicht mehr so sattelfest gewesen in letzter Zeit, ja. Ne? Oder? Das war doch eine Riesenchance, Stefan.
Ja, ich habe ja gesagt, die Bayern haben natürlich nach vorne extrem verteidigt, ja, haben Kimmich wieder nach vorne geschoben, haben auf der anderen Seite Alaba nach vorne geschoben. Und diese eine Chance, die Dortmunder hatten, ja, hätte...
Das war wirklich nicht
oder wäre da reingegangen, ist ja schön. Aber danach kriegen sie natürlich das Erste. Und dann hast du auch gesehen, oh, jetzt müssen wir aufpassen. Dass... Und dann fällt das Zweite. Und dann denkst du, oh, hoffentlich gehen wir hier nicht unter. Und dann Körpersprache. Dann ist es eine mentale Geschichte. Und das hatten sie einfach nicht im Griff. Bayern hat permanent Druck gemacht. Und wenn die Bayern es schaffen, permanent Druck zu machen, dann geht in der Bundesliga jede Mannschaft unter.
Also ich glaube übrigens auch, dass Stefan da recht hat, wenn die Dortmunder jetzt erzählen, auch Favre hat das hinterher nochmal gesagt, ja, wenn dieses erste Ding reingeht nach 7 Minuten, vielleicht wird es dann ein ganz anderes Spiel, das zweifle ich an. Ich glaube, so wie gestern aus. Bayern München gespielt ja. hat, überrollen die trotzdem. Ja.
Aber was mich gestern so gewundert hat auch, dass die Dortmunder auch nichts gelernt haben aus den Gegentoren. Ne? Also ich glaube, Mats Hummels hatte 4 Kopfbälle in der ersten Halbzeit nach der
Ecke. Ja, aber das Problem mit den rohen Bällen haben sie ja schon die ganze Saison. Sie verteidigen ja. im Raum. Und wenn du hinten im Raum verteidigst, also das ist schon sehr kritisch. Du musst Mann-Zuordnung machen. Weil bei den kopfballstarken Bayern-Spielern hast du ja gesehen, denn die hätten noch mehr Tore schießen können bei Standards. Hummels kam nur 2-3 Mal allein zum Kopfball.
Aber lass uns mal das 1-0 anschauen.
Mats, ja, im Raum verteidigt.
Ecke, ja. Thiago.
Keine richtige Zuordnung.
Nee, die ist ja nicht möglich in der Zone, Thomas. Das ist ja klar. Die Mannschaft oder der aber Trainer entscheidet, ob du in der Zone verteidigst. Wenn du in der Zone verteidigst, ist derjenige, der in der Nähe ist, wo der Ball runterkommt, muss er hingehen. In dem Fall ist es Piszczek, der es nicht schafft, Hummels wirklich auch zu stören. Richtig zu stören beim Kopfball.
Ja, aber da stimmt ja das Verhältnis schon nicht. Piszczek gegen Hummels. Also das passt ja schon nicht.
Das ist aber eine Folge jetzt der Zone,
Thomas. Wenn du Standardsituationen hast,
also wen haben die
verteidigst, ich bin der Meinung, dass du... Die kommen, Hummels, musst du immer gegen den Mann verteidigen?
Bin ich auch dabei.
Du musst Lewandowski gegen den Mann verteidigen.
Ja. Und Martinez war gar nicht vorne.
Und Martinez,
das sind 3 Leute.
Mann gegen Mann verteidigen.
Du bist,
der Rest kann im Raum stehen. Ja. So ja. sehe ich das.
Und das haben, sie ja schon das ganze Jahr, dass sie laufend Tore kriegen, dadurch hohen Bälle. Das ist ja nichts Neues. Ja,
Thomas, aber guck doch mal genau hin. Auch Mats Hummels schleicht sich natürlich, das sind ja 4 Meter, und springt mit beiden Beinen hoch. Und überspringt die alle normalerweise. Ich meine, er steht wunderbar in der Luft, aber...
Ja, du musst doch,
mit aller Macht
versuchen, dass also,
dein Kopf... Er läuft ja noch nicht mal vorne rein.
Ohne Kontakt.
Also, und ich glaube, in der 2. Minute hat er auch eine Kopfballchance.
Aber das war ja symptomatisch für das ganze Spiel. Die sind nicht in die Zweikämpfe gekommen. Sie wollten sie nicht annehmen. Sie waren wie das Kaninchen vor der Schlange. Ja, er starrt vor den Bayern und dann kriegst du halt 5 Stück.
Gut, und ein anderes Problem war ja auch, das ist ja eine spielstarke Mannschaft der BVB, wie viele Passfehler die hatten. Wenn die einen Ball hatten, war der Ball sofort wieder weg. Ja. Du kannst da gar nicht für Entlastung sorgen. Wenn du den Ball im Vorwärtsspiel wieder verlierst, kommt die Rolle, die Maschine auf die wieder zugerollt, da gehst du unter.
Apropos Passfehler, 0-2.
Zagadou, genau. Individueller Fehler, das kommt natürlich dazu.
Gut, das macht Lewandowski natürlich stark dann, das muss man schon sagen.
Also, ja, aber trotzdem.
Aber guck mal hier.
Wir haben eine sehr junge Verteidigung, ist ja klar. Borussia Dortmund mit Zagadou, Akanji. Aber das ist ein individueller Fehler, der ist dir selten passiert, Thomas, weiß ich. Aber im Endeffekt weiß das
Zagadou
auch, der ist zur Halbzeit...
Zu unserer Zeit haben wir noch zum Torwart zurückgespielt, weil er durfte den noch in die Hand
nehmen. Er muss trotzdem in der Situation zurückspielen.
Weil eben ja hier teilweise mehrfach die These mit dem Druck angezweifelt worden ist. Was für einen anderen Grund kann es geben, so einen Fehler zu machen
in
so einem Spiel?
Guck doch mal,
das ist Druck.
Er wird ja nicht unter Druck gesetzt, er wird ja nicht angelaufen.
Nein, das ist der Druck, den er sich selber gemacht hat.
Jetzt dürfen wir nicht auf so einen 19-Jährigen draufhauen, finde ich.
Na, eben.
Das war natürlich ein katastrophaler Fehler.
Auch Sancho gesehen.
Nee, genau. Nein,
natürlich ist das
dann nicht
natürlich abgetaucht. Wir haben doch in der Saison, wie oft haben wir gesagt, pass auf, das ist eine junge Mannschaft, die werden ihre Delle kriegen. Das können die so nicht durchhalten. Das ist das Natürlichste von der Welt.
überlegt. Aber jetzt lass doch noch auch einmal wieder die Bayern loben. Thiago schießt Ecken, wie sie bei Bayern lange nicht geschossen wurden. Also Ecken war nie eine große Stärke. Jetzt, dass jede Ecke war super geschossen. Und dann Hummels. Wir haben ja vorhin kurz diese Szene gesehen nach dem gewonnenen Zweikampf, wo der den Ball so nimmt. Das ist doch eine Demonstration auch an Löw, an den Rest der Welt. Hier ist der alte Mann. Der zeigt euch mal, wie man aus einer Ecke ein Tor macht. Und der zeigt euch, wie man Zweikämpfe gewinnt. Das ist die andere Geschichte. So rum. Und sie waren dafür da. Und so ein Hummels.
Das ist die Leistung gestern, von Thomas Müller.
Das war alles gestern.
Lange nicht so gut gesehen.
Wenn du Strichelchen machst, was war gut von denen, machst du da noch einen. Und da machst du wieder einen weg. Und wieder einen weg.
Gut, dann schauen wir mal auf die Chance von Thomas Müller. War ja ein Spiel auf ein Tor im Prinzip. Ne? Thomas, wieder. Die gleiche Ecke.
Katastrophe.
Ich meine, erklärt mir das.
Thiago, du hast den Raum, Verteidiger hier neben dir sitzen. Erklär's mal, Steffen.
Ja. Nein, ist ja sehr gerne. Wir stehen hier auch, wir sitzen auch hier im Raum und genau das ist, keiner von uns übernimmt
deswegen
jetzt die Verantwortung.
Musstest du nie da verteidigen.
Ich übernehme jetzt die Verantwortung. Ist doch klar, Thomas. Also, der am nächsten bei Thomas Müller ist, wo der Ball runterkommt, also wenn du in der Zone verteidigst und der Ball kommt jetzt hier runter, dann muss ich da hingehen, kein anderer. Aber das hat ja keiner gemacht von Borussia Dortmund. Und die Bayern-Spieler, die wollten übrigens diesen Kopfball gewinnen. Das ist auch nochmal ein Unterschied. Du kannst ja in der Zone verteidigen, aber wenn ich nur kurz hochspringe, kann ich den Kopfball nicht gewinnen. Ich muss in den Ball dann aus der Zone gehen. Das hat kein Borussia-Spieler gemacht.
Aber den erwarte ich aber auch von einem Witzel,
das wollte
wenn
ich das
gerade, drei, vier Mal gefährlich ist, dass der hingeht und sagt, pass auf, du nimmst den Hummels und bleibst dran. Du nimmst Martinez, du nimmst Lewandowski. Und verteidige ihn. Und wenn er nicht an dem Ball, also keiner kommt an den Ball. Aber Mann gegen Mann. Ja. Das erwarte ich schon von einem Witzel in so einem Spiel.
Thomas,
nenn mich ruhig Thomas.
Stefan Thomas.
Alles egal.
Im Endeffekt ist das aber.
Nee, so.
Ich muss ja immer rüber zu sein, aber
so, das war wahrscheinlich das Manko.
Der ist jetzt so verwirrt mit der Raum und Manndeckung, weißt du, das blickt der schon.
Das habe ich mir jetzt gedacht.
Das war das Manko der Dortmunder, die haben auch die Namen gestern verwechselt.
Ja, wahrscheinlich. Nein, aber eins ist wichtig.
Süde, der war hinten, also geh mal hin.
Ja,
genau. Jetzt lass nochmal aus.
Also, nein, du kannst aber nicht während des Spiels Anweisung des Trainers verändern. Das müsstest du wissen.
Warum nicht?
Anweisung des Trainers in der Zone zu verteidigen. Du kannst doch nicht bei der nächsten Ecke plötzlich die Spieler ranstellen, weil der Trainer das rausgegeben hat, wir verteidigen in der Zone.
Aber Steffen, da bin ich aber anderer Meinung und ich rede da aus Erfahrung.
Ich glaube, du auch.
Total. Dass wenn etwas verändert werden musste, muss ein Kapitän hingehen und sagen, Anweisung geben, geh da hin, bleib an ihm dran.
Ja, aber ich weiß nicht, ob das in der heutigen Zeit noch so praktiziert wird.
Olli, du sagst
natürlich nicht.
Mach Stefan, der hat gesagt, sei ruhig da draußen, sonst komme ich mal.
Ja, der hat sich extra auf die andere Seite gestellt, wenn der Trainer eine Anweisung gegeben hat.
Und sagen wir es mal so, die meisten Trainer haben es früher aber auch nicht das gemerkt, wenn was geändert
hat. Du erwartest ist ja auch von einem Spieler, das heißt ja auch Eigenverantwortung, gewisse Dinge zu erkennen. Ja. Also.
Nicht erklärbar, ne? Oder? Warum sie es nicht gemacht haben, oder?
Nein, die waren im Schockzustand, sie einfach.
Selbst wenn man einen schlechten Tag hat, ne? Vielleicht spielerisch nicht gut drauf ist, man kann ja trotzdem das dann Kommandos geben, die Mannschaft
anders. Das alles Entscheidende ist ja wirklich, die alles entscheidende Frage eigentlich heute ist, wie gehen Sie mit dieser Niederlage um und wie wollen Sie sie verarbeiten? Ich habe ja gehört von Marco Reus, wir müssen das analysieren. Da musst du gar nichts analysieren. Schau nach vorne, schau auf Mainz. Hm. Wenn du das analysierst, dann holst du die Jungs dann noch mehr runter die ganze Woche. Also das würde keinen Sinn machen.
So, wir sind schon mal hier on fire. Wir müssen natürlich auch über die Leistung der Bayern reden und über den Trainer, der ja wirklich unter großem Druck war, Niko Kovac. Und der war nach dem Spiel immer noch richtig on fire. Wir hören mal kurz rein.
Wir müssen mal wieder klarkommen mit unserem Leben. Weil das ist nicht in Ordnung, was hier abgeht.
Falls Sie noch daran erinnern, Stefan Effenberg hat so Ähnliches mal gesagt und dann den Satz noch, Freunde der Sonne. Ne, Stefan, hast dich ein bisschen daran erinnert gerade. Ne? Ja? Kurze Pause rein.
In die Pause.
Sind wir wieder hier. Hi Ronaldo und Bent, live aus dem Hilton am Münchner Flughafen. Wir sind zurück beim Check24 Doppelpass. Versuchen immer noch zu erklären, wie Borussia Dortmund gestern so in München untergehen konnte. Was sagen denn die Fans, die User?
Das war natürlich ein herrliches Thema im Netz und ich finde das immer besonders, wenn dann auch ein paar kreative Beiträge dabei sind. Wie zum Beispiel aus dem German Classico wurde der German Klatschiko. Nicht so verkehrt, oder? Genau. Alex Schlüter sagt an der Stelle, die Zwischenräume in Dortmunds Defensive haben eine eigene Postleitzahl. Und Daniel meint, alle BVB-Fans sollen sich mal locker machen. Die Bayern müssen ja noch nach Düsseldorf. Und wir erinnern uns, die Dortmunder haben in Düsseldorf verloren. Nicht so verkehrt. Also mit Humor zu nehmen, ist immer eine gute Variante. Wobei, das gelingt natürlich nicht jedem, vor allem nicht den Beteiligten. Lucien Favre wurde auf der Pressekonferenz gefragt, wer hat denn jetzt Schuld an diesem Debakel?
Wenn du verlierst, der Trainer ist immer schuld und muss das akzeptieren.
Ich weiß gar nicht, wer ihn da gestreichelt hat hinten. Ne? Ja, der saß neben ihm. Ne? Ja. Aber er hat auch Fehler zugegeben, muss man schon mal sagen. Ne? Gestern, oder?
Ja, das lässt sich auch nicht wegdiskutieren.
Also nach Piszczek wurde er übrigens auch gefragt. Nach 8 Wochen Coman gegen Piszczek.
Ich meine, ja, ausgerechnet gegen Coman. Ich meine, der Coman ist natürlich, den kriegst du als Verteidiger ja nur mit Moped eingeholt, wenn der mal einmal...
Ja, aber das Moped muss frisiert sein.
Ja.
Wenn du ihn natürlich gar nicht attackierst, ne? Und dir auch keiner hilft auf der Seite. Szene, guck mal hier, Steffen. Alles aus dem Stand. Ne? Ja, aber, da stand es natürlich auch schon
4-0. Aber die linke Seite auch zusammen mit Alaba, also das war gestern wirklich wundervoll zu beobachten. Also das war absolute Weltklasse von beiden Spielern. Und Brun Larsen weiß immer noch nicht genau, wie das funktioniert hat gegen Coman und gegen Alaba. Und dann ist es für Piszczek auch schwierig, gegen diese zwei zu verteidigen, weil die haben wirklich nicht nur Tempo, sondern auch Automatismen gestern gehabt. Die konnten auch die beiden ja gar nicht haben, wenn bei Piszczek so lange verletzt.
Naja, zwei Monate verletzt, erst wenige Tage wieder im Training. Das war schon
Risiko.
Das hat Favre auch eingeräumt, dass ihm bewusst war, dass er da mit ein Risiko eingegangen ist. Aber er wollte halt auch in diesem Spiel auf die Erfahrung setzen. Und auch diese Maßnahme zeigt so ein bisschen, genauso wie die Tatsache, dass er in diesem 4-3-3 dann, also vor dem Sechser-Witzel mit Dahoud und mit Delaney sehr vorsichtig aufgestellt hat, dass er insgesamt seine Abwehr nicht über den Weg getraut hat und dass er versucht hat, es möglichst kompakt zu machen. Und im Nachhinein, okay, jetzt werden 3 Euro fällig, ist ja, man komm. Immer schlauer. Und das war wahrscheinlich etwas, was die Sache zusätzlich noch erschwert
hat. Nicht andeuten, sondern
nein.
Zack. Aber Stefan, was muss der BVB denn jetzt machen? Oder was müssen die... Zum Beispiel Sebastian Kehl, Matthias Sammer.
Ja, ich habe es ja gerade gesagt. Also ich würde jetzt nicht in eine tiefe Videoanalyse gehen zu dem Spiel, sondern nach vorne schauen auf Mainz. Das ist mal der erste Punkt. Das sollte Favre nicht machen mit seiner Mannschaft.
Hat Lüschen auch wieder gesagt.
Genau, der zweite Punkt. Also jetzt erwarte ich schon von Matthias Sammer auch, dass er da Einfluss nimmt. Und dafür ist er auch da. Ja, er ist der Beobachter von außen. Er muss jetzt auch kommen. Die Frage ist natürlich dann, ob Favre das zulässt.
Was glaubst du?
Nein.
Marcel?
Nein.
Nein.
Ich bin mir aber auch gar nicht so sicher, ob...
Warum
nicht? Es ist weil es grundsätzlich immer schwierig ist. Jetzt nicht unbedingt, weil Lucien Favre natürlich auch ein sehr eigener Trainer ist, sondern grundsätzlich ist es immer schwierig, wenn man sagt, dass jemand anderer Einfluss nehmen soll, beispielsweise direkt auf die Arbeit, die Kernarbeit eines Trainers.
Aber es soll ja unterstützend sein.
Ja,
es ist ja
auch unterstützend. Unterstützend kann beispielsweise sein, dass man mit ihm spricht, aber ich kann es mir eigentlich kaum vorstellen, dass sich Matthias Sammer, der zudem noch ein externer Berater ist, dass der sich jetzt vor die Mannschaft spricht und Ansprachen hält. Also
das ist auch eine heikle Geschichte.
Ja, dann schlagt mir vor, wie soll das aussehen,
ja, diese Einflussnahme. Die Kompetenzen sind doch hier klar verteilt. Also
ja, geht ja auch.
Was soll das denn jetzt, die Diskussion mit Matthias Sammer? Er ist ein externer Berater, der ist nicht jeden Tag am Trainingsplatz. Der wird da seinen Input geben und dann muss eben der Trainer das aufnehmen, wie auch immer. Ob es da reingeht, da rausgeht, ist ja sein Ding. Und wie Stefan schon sagte, ja, der muss im Endeffekt jetzt sich aufs nächste Spiel konzentrieren, munter putzen, darüber brauchst du nicht mehr reden. Und dann das Gute ist, noch 6 Spiele zu spielen. Und du hast nur 1 Punkt Rückstand.
Thomas, so die Frage ist, und da kann...
Das ist jetzt munter putzen. Marcel, bitte, ja? Dankeschön.
Hellwach morgen, du.
Es geht ja auch nicht darum, dass Sammer sagt, du hättest nicht Piszczek stellen sollen, stell lieber den. Sondern wie gehe ich diese letzten Spiele an? Ja. Was wollen wir? Wollen wir noch deutscher Meister werden? Wenn, dann müssen wir wieder eine Lockerheit hinkriegen. Du siehst, was die anderen können. Lass es uns auf unsere Art probieren. Was wollen wir? Herr Watzke hört sich gern reden. Einmal die ganze Saison hörst du, nein, wir lassen uns von euch nichts erzählen. Wir nehmen Spiel zu Spiel. Dann plötzlich drehst du es um. Wahrscheinlich zu spät, glaube ich, um der Mannschaft nochmal einen Impuls zu geben. Was wollen wir? Wer sind wir? Wo stehen wir nach diesem Spiel? Wir haben richtig mal die Grenzen gezeigt bekommen, weil wir uns auch nicht und weil wir uns selber unsere Stärken auch beraubt haben gestern. Wir haben uns selber in eine Ecke manövriert und da haben uns die Bayern aber richtig zugenagelt in dieser Ecke. So, aber es sind jetzt so wirklich, es sind ja noch genügend Spiele und es ist letztlich ist es mathematisch ein Punkt. Aber wenn Sie so jetzt nur auf, wie, was müssen wir verteidigen? Was haben wir zu verlieren? Gestern hatten Sie plötzlich eine Unmenge zu verlieren, was ich ja, bis jetzt aber ich nicht verstehe.
Sie hatten ja nur was zu gewinnen gestern. Ihre Herangehensweise bzw. Den Umgang mit diesem Thema Meisterschaft, den, wie du sagst, den haben Sie ja schon geändert.
Und dann spielen Sie aber gestern so, das konterkariert das doch wieder völlig.
Ja, aber nur wenn man jetzt, sagen wir mal, in der Kommunikation irgendetwas ändert, heißt das ja nicht, dass man dann automatisch nur noch alle Spiele toll absolviert. Also Nein. Das ist ein Problem, was die Mannschaft an sich hat. Und dann, glaube ich, ist es einfach schwierig, nicht nur für, also speziell für Sammer, vielleicht kann er Sebastian Kehl durch Gespräche versuchen auszuloten, wie tief sitzt er tatsächlich, so eine gewisse Form von Verunsicherung, war es der Druck, um daraus Olli, quasi Schlüsse zu ziehen und dann zu Favre zu gehen. Also aber du darfst den Trainer niemals reinfunken.
Aber ich habe gehört, als sie noch 5 Punkte Vorsprung hatten, haben sie schon gesagt, eigentlich haben wir keine 5 Punkte Vorsprung mehr, wir haben nur noch 2, weil das Spiel in München ist. Wenn du das damals schon gesagt hast, das kriegst du doch nicht aus den Köpfen raus, oder, Steffen?
Spielt natürlich eine Rolle und das war also zumindest
das
noch
ja, zum Beispiel das war auch kein gutes Zeichen.
Das war zu sehen bei den einzelnen Spielern. Aber da kommt das Paket als allererstes, dass auch relativ viele junge Spieler dabei sind, die einfach gestern in München gespürt haben, oh, jetzt kommt wirklich ein Gegner, da wird es schwer für uns und dann plötzlich kommst du in diesen...
Aber da laufen doch die Bayern, die ein bisschen älter sind, in Grund und Boden.
Nee, genau. Da müssen wir aber wirklich jetzt auch die Bayern ansprechen, weil die haben wirklich gestern... Und da muss ich mich dann fragen, warum machen sie das nicht die ganze Saison? Ich habe mehrere Spiele analysiert, wie gegen Düsseldorf, wie gegen Augsburg, wo sie zu Hause Riesenprobleme haben, den Gegner unter Druck zu setzen und auch Qualitäten zu zeigen gegen den Ball. Gestern, von der ersten bis zur letzten Minute, Thiago hat noch, glaube ich, in der 80. Minute, ist er hinterhergerannt und hat noch sich einen Dortmunder Spieler geschnappt. Das ist etwas, was Bayern so konstant nicht in der Saison gezeigt hat. Das ist auch eine Message, auch gerade für die Bosse. Hoeneß sagt, morgen zählt nur Siegen und plötzlich rufen alle älteren Spieler, und so, jetzt ist die älteste Mannschaft der Liga, Bayern München. Aber gestern konntest du jeden Spieler in Anführungsstrichen 1:1 so nach Dortmund schicken und spielen lassen, dann wären die Meister.
Also bevor wir weiter das Spiel auch analysieren, wollen wir nochmal den Trainer von Borussia Dortmund hören. Wie groß ist denn der Knacks nach diesem Debakel?
Es wird schwer, das zu verdauen. 5-0, das bleibt im Moment klar und das war eine Lehrstunde. Aber wir müssen uns auf das nächste Spiel konzentrieren. Nur das und nachher keine Sache sagen, wir müssen. Das nächste Spiel genügt für mich.
Man muss dem Lucien Favre,
wird das gelingen?
Man muss dem Lucien Favre eines zugute halten. Er bleibt bei sich. Er hat sich in der ganzen Zeit nicht verändert. Als die Dortmunder 9 Punkte Vorsprung hatten, hat er seine Arbeitsweise nicht verändert, hat er seine Sprüche nicht verändert, hat nicht mal einen rausgehauen. Und als sie diesen Vorsprung verspielt haben, hatte man das Gefühl, dass der einfach so weitermacht. Das hat sich dann auch ausgezahlt, dass Borussia Dortmund hat jetzt dann wieder in Berlin letzte Minute gewonnen, gegen Wolfsburg letzte Minute gewonnen. Das ist ja auch eine Qualität, wenn du das hinkriegst. Hat Bayern ja auch alle Jahre geschafft, dass du in den letzten Minuten gewinnst. Und Favre ist in der Tat immer der gleiche geblieben. Deshalb glaube ich auch, was auch immer Matthias Sammer jetzt erzählen würde, wenn er intern was sagen würde, es kommt bei Favre überhaupt nicht an. Der macht seine Arbeit weiter.
Aber warum das Konstrukt sieht es auch nicht vor. Kann mir jemand sagen, warum er gestern so in dieses Spiel gegangen ist? Bisher war er immer bei sich.
Nee, du siehst, du guckst nur in ratlose Gesichter.
Ja, ich glaube, das verstehe ich nicht. Ich glaube, dass die Motivation dahinter gewesen ist, dass das Wolfsburg-Spiel war schon etwas kippelig und dass im Gegensatz zu den Aussagen, die beispielsweise im Vorfeld des Spiels getätigt worden sind, von Zorc und von Kehl, die gesagt haben, wir müssen mutig auftreten, nur verteidigen hilft nicht, hat Favre einfach geglaubt, es wird speziell durch die personellen Probleme im Defensivbereich zu schwierig. Wir müssen versuchen, irgendwie Sicherheiten einzubauen. Okay, und das hat halt nicht funktioniert. Das widersprach dem, was die Dortmunder vorher gesagt haben. Und möglicherweise hat es vielleicht auch eine psychologische Auswirkung auf die Mannschaft gehabt. Nur, ich gebe Peter Müller recht, Favre ist bei sich geblieben. Auch als Sammer und Kehl und Zorc alle auf einmal gesagt haben, wir tun alles, um deutscher Meister zu werden, hat Favre gebetsmühlenartig immer weiter gesagt, wir schauen von Spiel zu Spiel. Aber also selbst wenn der Sammer jetzt ein Fass aufmachen sollte, Lucien Favre wird sein Ding weitermachen.
Ja, aber das wenn wir jetzt von genauso. Psychologie reden, muss ich mal ganz ehrlich sagen, das Bitte. Interview von Favre eben, in dem er sagt, das ja. müssen wir erstmal verdauen, ist doch schon ein falsches Zeichen.
Absolut.
Das ist doch schon ein
Absolut. Die Signale, die du da nach innen an die Mannschaft sendest.
Erklär uns bitte, warum du das so siehst.
Ja, das war eine Klatsche. Na, wir haben hier richtig einen ja. rübergekriegt, aber wir sind noch ein Punkt. Wir reden von einem Punkt.
Also es ist und kein so Selbstvertrauen zu spüren.
Oder? So würde ich das beurteilen. Ich bin kein Psychologe, aber so würde ich das beurteilen. Und wenn ich Dortmunder Spieler wäre, dann würde ich sagen, hä? Warte mal, wir haben
Interessant noch, ist, der Sebastian Kehl hat so geredet.
Und wir, nach dem Spiel. Wir reden von einem Punkt.
Sebastian Kehl hat so geredet nach dem Spiel, Stefan. Das hat also so, er hat genau das gesagt. Er hat gesagt, okay, war eine schlimme Geschichte, ja. lässt sich auch nicht drüber, lässt sich nicht wegdiskutieren, aber es ist ein Punkt und die Meisterschaft ist noch lange nicht entschieden. So, Ausrufezeichen.
Das ist tatsächlich die Schwierigkeit und das ist auch die Diskrepanz. Nur wenn du einen Trainer wie Lucien Favre, der für mich, sagen wir mal, sag mal hin oder her, Kehl hin oder her, Zorc, die haben natürlich toll eingekauft. Aber den Löwenanteil daran, dass Borussia Dortmund eine derartig gute Saison spielt, und man darf ja nicht vergessen, ist ja niemand im Sommer davon ausgegangen, dass die sich quasi ein Duell auf Augenhöhe mit dem FC Bayern liefern. Und den Löwenanteil daran, dass das in dieser Saison bislang und immer noch funktioniert, hat Lucien Favre. Das heißt, wenn du einen Trainer verpflichtest, dann verpflichtest du ihn mit seinen Stärken und vielleicht auch mit der ein oder anderen Schwäche, die möglicherweise im kommunikativen Bereich da jetzt zum Ausdruck gekommen ist. Das kannst du versuchen zu kompensieren, indem du im Gegensatz dazu, so wie Kehl dich äußerst, auch wie Sammer sich äußerst, fordernd äußerst, versucht aus Mut zu machen. Nur den wirst du nicht ändern, das ist so.
Und das wusste man vorher, als man ihn holt. Der Mann ist kein junger Trainer, wo man nicht wusste, auf wen man sich da einlässt, Definitiv. Sondern den hatte man vorher analysiert, da wusste man, wie, und den wollte man
zu Borussia Dortmund holen. Man weiß auch, wie er Interviews führt und so weiter, das ist alles in Ordnung, aber was Stefan meint, ist ja der Inhalt in diesem Fall.
Ja,
was aber sehr wichtig ist, das war schon alles auch mit Bedacht von Borussia Dortmund. Die stehen ja jetzt deswegen so gut, weil man wusste, man hat einen Trainer, der wackelt ein wenig, der will auch mal zwischendurch aufhören, aber man wusste, der hat Qualitäten mit Hertha und auch bei Borussia mit Gladbach gezeigt, dass er Mannschaften nach oben führen kann. Das hat er getan. Und man hat aber mit Witzel und Delaney, und auf die würde ich gerne mal zurückkommen, die haben gestern auch mitversagt. Das sind die Spieler, die im Zentrum dafür sorgen, dass das Spiel von Borussia Dortmund funktioniert. Das haben die ganze Saison wunderbar gemacht. Gestern wurden sie von Thiago und Co. vorgeführt. Und das ist einfach der Punkt. Und jetzt reden wir von den beiden besten Mannschaften.
Wir schnaufen jetzt einmal durch, dann gucken wir uns das Spiel weiter an und die Fehler von Borussia Dortmund. So, 40. Minute. Hat zum dritten Mal geklingelt. Carsten von Roman Würki. Stefan, es war aber auch nicht so schwer, Tore zu schießen gestern, hatte man den Eindruck. Ne? Ich meine, da stehen wieder, ich sehe nur Schwarz-Gelbe, aber.
Genau, und Martin ist blank am 16er.
Sie ja, und jetzt auch nicht richtig raus.
Ja, jetzt auch mal, die Körpersprache nach dem Tor. Warte,
alle zeigen es nochmal vielleicht.
Kopf nach unten.
Hier, also da schon nicht aufgepasst, ne? Einmal.
Nein, und da stehen sie auch wieder alle im Raum, Steffen, oder? Alle im Raum, keiner ordnet sich wirklich zu dem Gegenspieler zu. Martinez blank, schön Innenseite rein, super, super Tor.
Oh, guck mal hier, also ich meine, sehr passiv, ne?
Ja, tu uns nicht noch mehr weh.
Das ist aber genau das Richtige, was du sagst. Das war gestern passiv. Insgesamt, Thomas Stefan, weil wenn du nach München fährst, sag doch mal mit dem Frosch im Hals, dass du die Zweikämpfe musst du annehmen. Aber das war wieder ein Freis, so einfach ein Chipball. Ah, Brun Larsen, ich muss ja hinterher. Die waren ja grundsätzlich zu spät. Da kommt nachher noch das vierte Tor, wo wieder Akanji steht eng. Und dann lässt er doch Gnabry im Rücken weglaufen, dann ist er 5 Meter frei.
Auch wieder ein Chipball, wie du so schon sagst. Genau. Aber hier schon mal da durchgesteckt. Guck mal, die laufen nur nebenher. Gut, Coman ist schnell. So. Und wieder in Überzahl.
Genau, aber das ist spielerische Qualität vom Bein. Aber jetzt dieser Schildball. Akanji steht ganz eng an Gnabry. Und dann kommt der Ball etwas höher. Auf einmal ist er 5 Meter weg von Gnabry. Wenn ich Innenverteidiger bin, muss ich dort ganz, ganz eng stehen und den Zweikampf versuchen zu gewinnen.
Ja, erstmal musst du hinten rausrücken. Was machst du da hinten noch? Kannst du rausrücken?
Naja, aber.
Ja, genau.
Aber er steht eng und er sieht.
Zu tief.
Ich spiel's nicht abseits, also musst du mitgehen.
Ja, trotzdem schießt du tief. Aber mitgehen ist schwer, wenn er bei dir im Rücken ist, ne? Dann ist schwer. Das war natürlich ein perfekter Ball.
Auf die gleiche Linie wie die anderen beiden. Da steht der Abseits.
Eine scharfe Flanke war es auch nicht unbedingt. Nee. Also,
nein, aber war ein schöner Ball. Hat der Thomas schon recht. Wenn er da den Schritt rausgeht, Arm hoch, dann steht er blank im Abseits.
Na, dann muss er es machen.
Ja. Aber die Tatsache, das ist so alles, es geht doch alles viel zu leicht. Der dreht sich, kann den Ball flanken, da steht einer in
der ganze Mitte. Angriff doch schon.
Ja, der ganze
Durchstecken.
Die Bayern haben immer
Reus, glaube ich, der läuft dahin.
Die Dortmunder sind immer nur hinterhergerannt.
Die haben in der Zeitraum das Verteidigen eingestellt. Das war
ja, du kannst aber auch nur Druck aufbauen mit 4-3-3, wenn die beiden außen bei Ballverlust zurückkommen und die Räume eng machen. Ja. Also. Das hat ja auch nicht stattgefunden.
Thomas Müller auf jeden Fall gestern, ne? Sehr gute Leistung und ein anderer war auch super drauf.
Erfrischend nüchtern betrachtet. Die Doppelpass-Analyse wird präsentiert von Klaus Thaler Alkoholfrei.
Ja, jetzt hat es Robert Lewandowski also geschafft. Bundesliga-Tor Nummer 200 und er hat noch ein weiteres draufgelegt. Also er hat es gepackt in so einem wichtigen Spiel. Ist jetzt im Club der 200er gemeinsam mit Gerd Müller, Jupp Heynckes, Klaus Fischer und Manni Burgsmüller. Also nur 5 Personen, denen dieses Kunststück überhaupt schon gelungen ist. Und er ist der erste Ausländer. Und das ist auch jetzt schon 32 Jahre her, dass zuletzt ein Spieler so viele Tore erzielt hat. Also Glückwunsch, richtig stark. Saisontor 21, er führt natürlich klar die Torschützenliste an und hier gibt es einen Tweet dazu von Tobias, der sagt, das Spiel kann man auch auf Wiedervorlage legen, sollte mal wieder jemand behaupten, Lewandowski oder Thiago würden in den Big Games nicht performen, das haftet ihm ja immer so am Fuß, dass er der Chancentod wäre, also in dem Fall hat er geliefert und vor allem auch gegen Dortmund in den letzten 5 Duellen mit dem BVB hat er 10 Tore erzielt, also das ist schon ein Ausrufezeichen.
Erfrischend nüchtern betrachtet. Die Doppelpass-Analyse wurde präsentiert von Klaus Thaler Alkoholfrei.
Ja, war schon eine taffe Woche für die Bayern. Erst das schwere Spiel in Freiburg, dann gab es den Zittersieg im DFB-Pokal gegen Heidenheim mit 4 Gegentoren. Und dann gestern die große 5:0-Gala gegen Borussia Dortmund.
Von 0 auf 100. Leistungsexplosion und Gefühlseruption. Das nächste Comeback des Niko Kovac. Gegen Dortmund mussten Trainer und Mannschaft ja unbedingt liefern. Das hatte Präsident Hoeneß gefordert. Und sie haben nicht nur geliefert, sondern begeistert. Tor um Tor. Die Spieler feierten, der Trainer trieb sie weiter an. In dieser ersten Halbzeit, die mehr Machtdemonstration war als Titelduell. Die Ersatzspieler staunten. Und Kovac drückte weiter auf die Tube. Die öffentliche und durchaus harsche Kritik an den jüngsten Defensivleistungen hätte ja zum Bumerang werden können für den Bayern-Trainer. Doch der hat wieder einmal eine Feuerprobe bestanden. Außerdem ist das Mir-San-Mir-Gefühl wieder da. Die Bayern können aus eigener Kraft Meister werden. Aber der größte Gewinner ist Niko Kovac.
Momentan auf jeden Fall, oder Marcel? Unbestritten. Das unbestrittene Moment, ne?
Nochmal, gestern haben alle auf ihn geguckt und Uli Hoeneß hat ja kein Hehl draus gemacht. Das war ja nicht drum herum geredet, sondern die müssen liefern. Niko Kovac muss liefern. Sie haben die, im Pokal, das war, aber gut, komm, 3 Euro. Natürlich ist das der Pokal seine eigenen Gesetze.
Ja, natürlich.
Heidenheim kommt 20 Mal nach München.
Also fast schon
so ein Spiel machen sie einmal. So, das ist doch wunderbar und die Münchner helfen mit. Liverpool an einer ganz wichtigen Stelle den Lieblingswettbewerb verzockt in der Saison. So. Und jetzt musste gestern was passieren und das haben sie gemacht.
Aber ist es nicht so, wenn man immer das Gefühl hat, so jetzt wird er noch kritischer gesehen, dass er dann wieder was liefert?
Aber das ist doch kein Wunder, dass er kritisch gesehen wird. Er ist Trainer von Bayern München.
Achtelfinale,
und die Champions League zu Ende. Champions League, Achtelfinale.
Meisterschaft wackelig ist doch vollkommen normal, also dass da über den Trainer diskutiert wird. Und aber gleichwohl, um es mit Lucien Favre zu sagen, wenn du verlierst, hast du als Trainer immer Schuld. Wenn du gewinnst, hast du als Trainer
auch Schuld.
Alles richtig gemacht. Nein, aber definitiv. Das war eine Gala-Vorstellung des FC Bayern. Und dazu hat Niko Kovac sicherlich seinen Teil dazu beigetragen. Klar, die Frage sei erlaubt, warum nicht öfter so, warum es immer wieder Leistungsschwankungen gegeben hat. Und das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass der Druck massiv war, der auf der Mannschaft lastete vor diesem Spiel. Und das ist halt der Unterschied zu Borussia Dortmund. Die Bayern sind ja auch im Schnitt 2 Jahre älter, sind gestanden, alles gestandene Spieler. Der BVB hat nur ein paar gestandene Spieler. Die brauchen vielleicht den Tritt in den Hintern. Die brauchen vielleicht auch Druck.
Wir hören Niko Kovac mal. Der hat es natürlich auch geäußert. Folgendes gesagt.
Wenn du gewinnst, hast du nichts richtig gemacht. Wenn du verlierst, hast du alles falsch gemacht. Also von daher, Das ist bei Trainern so. Ja, wir sind diejenigen, die immer alles abbekommen. Dem stellen wir uns. Ob das in der Form, wie das war, nicht nur bei mir, sondern sicherlich auch bei anderen Trainern, ob das so sein muss, stelle ich mal in Frage. Aber anscheinend ist das in der heutigen Zeit so. Und viele geben sich damit zufrieden, ich nicht, weil ich glaube, wir sind alle Menschen. Und jeder muss an sich den Anspruch haben, das, was ich nicht möchte, dass mir einer antut, tue ich auch keinem anderen an. Das ist das Wort zum Sonntag.
Ja, viel Applaus für Nico. Wirkt schon stinksauer oder dünnhäutig? Wie würdest du es sehen?
Nee, wieso dünnhäutig?
Medienschelte? Was ist
das? Ja, natürlich ist das ein klares Zeichen an die Medien, an die Boulevardmedien. Mal runterzufahren, aber das wird er nicht schaffen. Das ist, kostet natürlich unfassbar viel Energie. Ob das so gesund ist, alles das mitzumachen, wage ich auch zu bezweifeln. Aber das war ein klares Zeichen gegen die Medien.
Was meinst du mit gesund?
Ja, wenn du dich dem
permanent
aussetzen musst, jeden zweiten, dritten Tag PK machen, in der Kritik stehen, dann verlierst du das eigentliche Leben und dann stehst du ja schon auf morgens und hast gar keine Freude eigentlich mehr am Leben und also jetzt nicht.
Das heißt, du wirst nie Trainer vom FC Bayern oder wie?
Nein, ich glaube schon, dass das hart an der Grenze für ihn ist und ich glaube, das hat er gestern zum Ausdruck gebracht. Einfach den Medien auch mal zu sagen, hey, fahrt mal ein bisschen runter, was sie natürlich nicht können, weil die werden ja so geboren. Ja? Wenn du einmal Journalist bist, dann gehst du natürlich raus.
Du bist ja so geboren.
Ja, das ist doch so. Also manche sind ja nicht alle schlecht, aber manche legen das natürlich permanent. Also ich mach's anders. Wenige Journalisten sind gut.
Ihr zwei könntet sauer sagen.
Müssen wir jetzt.
Seid verdächtig ruhig gerade.
Okay, fang ich mal an.
Was seid ihr gespannt?
Ja, ist ja ganz unbestritten, dass wenn man jemanden kritisiert, dass das Druck aufbaut. Und oftmals schießt die Kritik auch über das Ziel hinaus. Überhaupt keine Frage. Ja. Und wenn es ins Persönliche geht, dann ist es sogar ganz daneben. Also ich glaube, soweit sind wir d'accord.
Dann hast du eine gute Einstellung.
Ich frage nur, was ist denn der Unterschied, wenn ich als Journalist Kritik übe oder wenn ein Vereinsverantwortlicher, wenn ein Präsident beispielsweise gesagt, so, gegen Borussia Dortmund muss geliefert werden, da gibt es keine Entschuldigung. Erhöht das die Lebensqualität von Niko Kovac? Ist das in Ordnung?
Ja, das ist aber ein Zeichen auch dann direkt an die Spieler. Was ich nur meine, ist, es gibt ja diese, ich meine, jetzt schweifen wir ein bisschen weg, es gibt ja diese Pressefreiheit.
Dann war es gerade für dich, wir müssen eine Pause machen.
Nee, aber diese es gibt auch.
Diese Pressefreiheit.
Aber es gibt auch einen Pressekodex, wo sich die Journalisten dran halten müssen. Und das erwarte ich auch.
Keine Frage.
Olli, kannst du in Ruhe überlegen? Ne? Ich habe gerade gesagt, ne? Wir machen eine kurze Pause.
Ja, okay.
Ne? Marcel zahlt erstmal die 3 Euro noch und sie kann 100.000 Euro wieder gewinnen. Drück in die Daumen, wir sind gleich wieder da. Danke dir. Band live aus dem Hilton Hotel am Münchner Flughafen. Check 24 Doppelpass. Wir haben über Niko Kovac geredet. Gestern nach dem 5:0-Sieg hat er ein bisschen in Anführungsstrichen Dampf abgelassen. Wurde er ungerecht behandelt zuletzt? Marcel?
Vielleicht empfindet er es so. Also es gibt sicher Dinge, die über die Hutschnur gehen und was er ja einklagt. Und das denke ich, werden wir alle unterschreiben. Es geht darum, dass man anständig miteinander umgeht. Wenn du aber öffentlich einen Club wie den FC Bayern trainierst, und dann wirst du an Ergebnissen gemessen und an den Dingen, wie sich so eine Mannschaft entwickelt und wie er damit umgeht. Das ist für ihn auch ein Lernprozess. Nochmal, das, was Hames, und das haben wir vorhin vergessen im Übrigen, auch aus der Mannschaft raus, aus der Kabine raus, hat man ihm ja nicht die Arbeit immer leichter gemacht. Also da gab es ja einige Dinge, die gehören sich genauso wenig, wie wenn Journalisten über das Maß hinausgehen. Das ist, und da Hames hat er damals gesagt, oder soll gesagt haben, das hier ist nicht Frankfurt. Eine völlig korrekte Darstellung der Verhältnisse. Die Ansprüche sind völlig anders und die Typen, mit denen du umzugehen hast. Ich denke zu Boateng, wenn wir noch kommen. Warst du
gestern Abend auch da?
Bitte? War auf der Party.
So. Bin ich für die Rebels. Ja, deswegen dachte ich, du kannst irgendwas erzählen dazu. Entschuldigung.
Nein, ich glaube, ich verstehe, dass er das so empfindet. weil es für ihn auch eine völlig neue Situation ist. Dieser Club ist anders als die Eintracht. Bei allem Respekt, dort kannst du sehr viel entspannter arbeiten. Und solche Dinge würden auch aus der Mannschaft dort wahrscheinlich nicht so gehandelt werden, wie das in München passiert. Das muss er auch noch lernen. Aber und das, natürlich ist das, wie du sagst, etwas, was dir den die Lebensfreude wegnehmen kann. Bei jedem Spiel wirst du grundsätzlich auf den Prüfstand gestellt. Ist er einer, der die Mannschaft, die neue Mannschaft nach dem Umbruch entwickeln kann? Ist er als Trainer gut genug? Kann er auch Offensive? So, das sind ja Dinge, er macht, er ist so ein super Typ als Mensch. Also ja. Jeder, der ihn ein bisschen kennengelernt hat, wird sagen, ja, absolut, das ist ein absolut ausgesprochen angenehmer Vertreter dieser Branche. Wirklich, es ist eine Freude, den zu treffen. Aber es ist der FC Bayern. Sie haben die Champions League verkürzt in der Saison.
Ja.
Sie waren mal 9 Punkte hinter Dortmund. Natürlich sind das andere, eine andere Gemengelage, als wenn du mit der Eintracht Eintracht Frankfurt in größter Entspanntheit Richtung Europa marschieren kannst. Und alle schütteln den Kopf und sagen, das ist doch schön, wir machen das gerne, das macht Spaß.
Nico Kovac hat sich ja gestern ein bisschen Frust von der Seele geredet und ich glaube, es hat ihn in der letzten Woche besonders nach Freiburg, nach Heidenheim etwas gestört. Ich fände es schön, er wird Ross und Reiter nennen, er wird klar sagen, ja, mit wem er nicht klarkommt. Was ich überhaupt nicht mag, ist eine allgemeine Medienschelte, die Journalisten, der Begriff Entschuldigung Stefan gefällt mir überhaupt nicht, weil es gibt Sonne und solche und ich finde es klarer, wenn er nicht einen ganzen Berufsstand anspricht, sondern dann sagt so, ich habe mich über diese Geschichte geärgert.
Ja, aber dann würde er heute noch sitzen und die Namen aufzählen.
Jetzt nochmal zurück zu den wichtigen Dingen. Es gibt zwei Gründe, warum Niko Kovac gestern so ein Stück weit angefressen war nach dem Spiel. Eigentlich hätte er sich freuen müssen, aber da sieht man mal, wie tief das gesteckt hat. Es sind zwei Gründe, und zwar am Anfang der Saison, als er in so einer Krise kam mit dem FC Bayern, wo es nicht rund lief, wo permanent neue Trainer gehandelt wurden in den Medien. Das finde ich schon so ein Stück weit auch respektlos. Und dann die Phase, dass sie ihnen die Taktik vorgehalten haben. Also ich glaube, wenn einer eine hohe Fachkompetenz hat, dann ist es Niko Kovac. Das hat er bewiesen in Frankfurt mit dem ganz großen Erfolg mit dem Pokalsieg gegen den FC Bayern.
Wir haben ihm auch mal eine Aufstellung vorgeworfen, weißt du?
Ne? Ja, so. Und das sind die Punkte, wo man hingehen muss. Warte mal, also der Journalismus ist das eine. Aber wenn man dann reinkommt und eine Taktik falsch sieht oder verändern wollen würde, da muss ich sagen, also da sollte man die Sportler, Trainer und Sportler mit ihrer Fachkompetenz schon für sich allein.
Thomas, das ist meine Meinung. So ein Spiel wie gegen Liverpool zu Hause, da darf ich ihm schon, wenn ich mir dieses Spiel.
Hast du auch Thomas jetzt zu ihm gesagt?
Gib nur einen.
Nein. Das ist hier. Felix.
Thomas. Gut. Stefan, so ein Spiel wie gegen Liverpool, das muss er sich vorhalten lassen. Also die Einstellung, die Mannschaft hatte bei diesem Spiel zu Hause gegen Liverpool, wo du eine eigentlich ganz okay Ausgangsposition hast und dieses Spiel nicht so gestaltest, wie du es, alles was wir über Dortmund vorhin gesagt haben, wie du es zu Hause machen können müsstest. Das muss er sich schon vorhalten lassen. Und in dieser Woche, also anderswo würde man sagen, boah, was für ein Spiel, was für ein Spektakel, Bayern gegen Heidenheim, 5-4.
Nicht schön,
sorry, bei aller Liebe. Also wir reden über Heidenheim und da wirklich alle Hüte, die man hat. So, aber die schießen dir 4 Tore im Pokal zu Hause und dann gewinnst du 5-4 nach einem Spektakel.
Aber du hast immer zwei Seiten, ne? Weil du hast gerade über das Spiel Liverpool geredet. Sie hätten offensiver, mit mehr Offensivpower auftreten, wenn du so auftrittst. Ich meine, das ist ja immer spekulativ. Ja. Aber gegen Liverpool kannst du auch 3, 4, 5
spielen. Ja, absolut.
Also wenn du mit dieser, also deswegen es ist ja immer dieser schmale Grat.
Aber wenn es schiefgegangen ist,
aber grundsätzlich
haben Journalisten, aber das ist doch in der Natur der Sache. Journalisten haben es immer einfacher, weil sie kommen vom Rathaus. Es ist alles schon gespielt, dann kommen wir und sagen, das hätte man aber durchaus anders machen können. Du hast völlig recht, natürlich, wenn er offensiv
spielt,
sie kriegen 3 Stück. Hat jemand das Tor von Salah gesehen gegen Southampton am Wochenende? Also das ist Umschaltspiel, da kannst du Leerfinden rausdrehen. Natürlich kannst du gegen die Mannschaft 3, 4 kriegen, aber so hast du 3 gekriegt und hast es nicht mal versucht. Das darf ich dann als Journalist im Nachhinein, das mag unfair sein im Leben, aber das ist so, das darf ich dann schon kritisieren dürfen. Und dem muss er sich stellen mit dem FC Bayern. Es ist Achtelfinale und der FC Bayern guckt sich das im Fernsehen an.
Und das Schlimme ist, dann kam gestern noch eine Frage hinzu, Marcel, was denn mit Feiern wäre.
Es geht nur noch um Nebensächlichkeiten, nur noch um Sensation, nur noch, wer hat was. Wir müssen mal Fußball spielen, wir müssen mal gucken, was war gut heute, was war nicht gut, wer hat einen Fehler gemacht, wer hat keinen Fehler gemacht, das wird überhaupt nicht mehr gefragt. Es geht nur noch, hast du gewonnen oder hast du verloren? Ja, jetzt stelle ich mich hin, weil ich heute gewonnen habe. Ja, aber es ist so. Und das ärgert mich. Aber nicht nur mich, sondern da gibt es noch andere Kollegen, die das genauso ärgert. Und das muss mal gesagt werden. Und ich bin kein Moralapostel, aber wir müssen mal wieder klarkommen mit unserem Leben. Weil das ist nicht in Ordnung, was hier abgeht.
Freunde der Sonne, nein. Kommt nicht, ja. Nein, ich fand das gar nicht.
Aber da wir haben wir mitbekommen. Nein.
Also was ich sagen, ne? Viel Zuspruch auch für Niko Kovac, ne?
Ja, sowas also,
anzusprechen.
Also muss ich ganz ehrlich sagen,
auch mal festhalten.
Selbst ich immer nur als Journalist bin dabei eben, weil ich finde diese Geschichte, die da jetzt über Tage und Wochen aufgebauscht worden ist mit dieser Feier von Jerome Boateng, ich gehe mal davon aus, dass er sich darauf jetzt bezieht oder dass er seinen Zorn darauf bezieht, dass die völlig am Kern vorbeigeht. Also, wenn wir eben darüber gesprochen haben, Taktik, Journalisten müssen die Taktik eines Trainers kritisieren. Das ist unser Job. Du kannst dich hinstellen und sagen, diese Kritik ist aber nicht fundiert. Du kannst auch die Meinung vertreten, ihr Journalisten habt in Gänze vielleicht zu wenig Ahnung, um das beurteilen zu können. Aber auch da musst du die einzelnen Artikel mir vorlegen und dann sagen, okay, hier sehe ich das anders. Diese Kritik ist nicht fundiert. Und vielleicht findest du tatsächlich die eine oder andere, die tatsächlich fundiert ist. Wir sind darum bemüht. Also aber diese Nebenkriegsschauplätze,
schon mal einen Schritt nach vorne.
Danke. Aber diese Nebenkriegsschauplätze, die da eröffnet werden, die gehen wirklich absolut am Kern vorbei. Aber da hat er völlig recht. Warum sollen die nicht feiern? Ja. Nur auch da, auch Uli Hoeneß hat sich wiederum dazu geäußert und hat gesagt,
das kommt ja dahin,
so geht es doch wirklich nicht.
Schon zwei.
Da sage ich,
dadurch befeuerst du das Ganze.
Das sind dann ja nicht nur wir Journalisten, sondern wir bekommen ja manche Steilvorlagen. Dazu sind selbst wir in der Lage, die zu verwandeln.
Nee, und du bist natürlich öffentliche Medien. Die Spieler nutzen die auch selber aus mittlerweile. Das ist schon ein bisschen anders als bei uns vor 20 Jahren. Und dann ist es auch die Pflicht der Medien, das zu nutzen und darüber auch zu sprechen. Übrigens will das Boateng auch. Er hat gestern dort eine schöne Party gemacht und will dort auch selber was vermarkten. Nee, ich habe ja nicht gesagt, dass er das nicht machen soll, aber dass die Medien das auch nutzen. Also finde ich völlig fair und ganz normal. Und übrigens Boateng will das, dass das FC Bayern nicht ganz so gut findet. Direkt vorm Borussia Dortmund-Spiel kann ich nachvollziehen, aber gehört damit
also, mit dazu. Jungs, wir haben doch hier eine Sportsendung, keine Social-Media-Sendung. Ich meine, lass die doch feiern, ihr Ding machen, ist ja alles wunderbar.
Deswegen, ich finde nochmal auf Marcells Anwurf zurückzukommen.
Ich spiele gegen FC Liverpool. Ich glaube schon, dass die gerne wollten, nur du musst doch gucken, gegen wen du gespielt hast. Das ist eine andere Qualität, das ist ein anderes Tempo, eine andere Athletik. Das ist nicht der BVB.
Jetzt lass uns nicht noch mal das Liverpool analysieren, das haben wir, glaube ich, ausführlich gemacht.
Ja, das hat aber schon damit zu tun, weil sag mal, die haben schon einen Anspruch da oben, Halbfinale, Finale. Nur das mittlerweile ist meine
Meinung, nicht mehr, oder?
Kommen die immer weiter weg von den Top-Mannschaften in Europa. Das ist meine persönliche Meinung. Das ist vielleicht eine andere Debatte, die wir dann nochmal führen können, als jetzt hier über das Thema nur FC Bayern, BVB, um dann die Jerome Boateng-Party zu diskutieren. Das ist ein bisschen langweilig, muss ich echt sagen.
Naja, nur, Leute, pass auf. Also diese Party, und dafür hat Boateng ja auch gesorgt, dass die sollte ja nicht im Verborgenen stattfinden, sondern das ist schon thematisiert worden
in der
letzten Woche. Dann ist, nochmal, der kann tragen und machen, was er will, wenn er super Fußball spielt. Ja. So. Aber der Herr Sanvi Hamidžić hat das massiv kritisiert. In einer Woche vor einem Spiel gegen Borussia Dortmund ist das ein Thema. Und da können, also wenn da der Boulevard so ein Thema nicht aufnimmt, dann können Sie Ihren Job nicht. Also sorry, so ein bisschen müssen wir dann auch die andere Seite verstehen. So, Boateng ist aussortiert von Löw. Hummels, wenn du den gestern gesehen hast, hatte ich den Eindruck, ist im Moment fokussierter denn je. Also so klar habe ich den schon lange nicht gesehen auf dem Platz. So. Boateng hat gestern nicht gespielt. Boateng, die Vorgeschichte musst du ja auch wissen. Es gab im Sommer ein Angebot aus Paris mit richtig Geld. Tuchel wollte richtig Geld hinlegen, haben die Bayern gesagt. Und auch Niko Kovac offenbar. Ich nehme an, dass das in Absprache war. Nee, den brauchen wir noch. Im Moment kriegt er vor ein paar Monaten mitgeteilt, du und Hummels spielt den Platz 2 aus neben Süle. Das ist für einen Weltmeister nicht einfach zu schlucken. Dann kommt Herr Löw noch mal rangefahren und erklärt ihm in 5 Minuten, du bist im Übrigen zu alt, das können wir vergessen. Das ist nicht leicht zu schlucken. Ich glaube, dass sie mit Jerome Boateng im Moment ein Problem haben werden in den nächsten Wochen.
Ja, aber wenn das der Fall ist, dann kann er doch Party machen.
Ja, ja, absolut, oder? Thomas, ich verstehe mal, aber dann zieht er sich aber aus der Mannschaft raus. Also, ich sage ich auch, mir ist es völlig wurscht, was die Samstagabend machen. Mir ist es völlig wurscht, mit wem die und wie viele Ohrringe die tanzen. Das ist mir, also wirklich ehrlich, da habe ich Wichtiges im Leben zu tun. Aber es passiert öffentlich, diese Bilder werden gezeigt. Er ist damit, wenn ich dir folge, ist er völlig aus dem Mannschaftsgefüge raus. Denn in der Mannschaft gibt es genug, die sagen, naja, das ist ja super, dass wir dieses Thema in dieser Woche benutzt haben. Sie haben 5:0 gewonnen. Er hat im Moment überhaupt keine Argumente. Wenn du aber nicht gewinnst gestern, hätte diese Party ein anderes Gewicht noch gekriegt. Und das musst du dann als Angestellter eines Clubs wie Bayern München, wo dir der Herr Hoeneß dann sagt, das ist Schwachsinn, Zitat Ende, und Salihamidžić sagt, der Sportdirektor, das kriege ich aber gar nicht auf die Reihe, was die mit dieser Party. Das ist fürs Binnenverhältnis kein guter Leistungsnachweis.
Hätten Sie das bei jedem Spieler gemacht oder nur in diesem Fall bei Boateng? Weil
ich sag ja, ich glaube, dass da, ja, im Moment das Verhältnis so Boateng FC Bayern auf einem ziemlich tiefen Stand ist.
Thomas, ich würde die Frage andersrum stellen. Hätte das jeder Spieler so gemacht? Nicht. Hätten Sie es bei jedem Spieler so gemacht? Nicht jeder Spieler stellt sich hin und sagt, ich präsentiere mein neues Lifestyle-Magazin in einem Münchner Edelclub.
Wir haben auch früher gefeiert. Wir haben's
ja, aber ihr seid steil gegangen.
Wir haben es nur nicht jedem erzählt.
Ihr seid steil gegangen und habt es nicht eine Woche lang vorher angekündigt.
Doch, die Planung hatten wir auch schon ein paar Wochen vor, immer, Stefan, oder? Die standen fest jedes Wochenende eigentlich,
am
oder?
Am Anfang der Saison fest.
Da, so.
Der
Saison nein, ja. Thomas, hast du wirklich gefürchtet, oder?
Hat sich aber eben auch wirklich verändert, weil die Spieler heute das selber entscheiden können. Und es sind einfach viel mehr Ich-AGs geworden. Das dürfen wir nicht vergessen. Und automatisch gibt es dann diesen Fakt, dass der Verein irgendwo die Professionalität schützen muss und gleichzeitig die Spieler aus ihrer Ich-AG heraus sagen, mein Lifestyle-Magazin ist mir jetzt wichtiger. Und dann machen das die Spieler und dann musst du als Verein reagieren. Wenn nicht, machen das die Medien. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, wo wir waren. Die Medien haben auch diese Verantwortung, dass hoffentlich richtig einzuordnen.
Ja. Dann lass uns noch mal auf Marcel zurückkommen. Auf Mats Hummels, du hast es gesagt, der war gestern total fokussiert. Wir haben diese Szene gerade gesehen. Thomas, vielleicht dein Eindruck, das ist ein Zweikampf?
Ein läppischer Zweikampf eigentlich. Völlig gar nichts Dramatisches da draußen. Mhm. Aber wie der diesen Zweikampf wollte, wie der dem Jungen zeigen wollte.
Er feiert den Zweikampf.
Hier, so, guck mal. Oder ärgert er sich, dass der Ball im Aus ist? Das ist die Frage.
Nee.
Kann auch sein, oder?
Nee. Das war ein gewonnener Zweikampf für viel. Herr Löw gesehen.
Gesehen. Ja, und glaubst du, Jogi Löw schaut jetzt zweimal noch mal hin? Dann
nein, genau. Hummels war es wichtig. Aber für Hummels war es wichtig für die innere Hygiene. Jetzt guck mal, wie der alte Mann so einen Zweikampf noch.
Also, jetzt wissen wir, wie Mats Hummels sich freut. Das haben wir auch mal festgehalten. Ruth, du machst weiter.
Das war ziemlich eindeutig.
Hey, war gut, ja.
Ja, die Bayern haben sich generell sehr gefreut und haben dann direkt auch danach Folgendes getwittert. Wir sind nämlich eine moderne Sendung, deswegen ein bisschen Social Media ist natürlich auch erlaubt. Zurück auf dem Thron in Anlehnung an die Erfolgsserie Game of Thrones, also For the Throne, das sehen wir Manuel Neuer. Und dann, Effe, guck mal, du bist heute wirklich stark vertreten in dieser Sendung. Niko Kovac hat fast gesagt, Freunde der Sonne. Die Fans waren schon ein bisschen weiter, haben gesagt, zum Platz an der Sonne. Und sie haben sich den Leader dazu rausgepickt und gesagt, also auf geht's, ihr Roten, Stefan Effenberg, dann sozusagen mit dazu gepackt und es hat geklappt. Sie sind also wieder oben und unsere Frage der Woche lautet ja, was hat Lucien Favre falsch gemacht? Hat er tatsächlich die Meisterschaft verzockt? Da sagen tatsächlich, sagt die Mehrheit, die deutliche Mehrheit, ja, das wird sich auswirken aufs Meisterduell und jetzt wollen wir Sie natürlich noch hören am Dopaphon, liebe Zuschauer.
Ich glaube, Lucien Favre ist erfahren genug,
um zu wissen, wie er die nächsten Spiele angeht. Der Bessere wird gewinnen, vielleicht auch der Glücklichere. Aber ich denke, an Favre ist das so nicht festzumachen.
An diesem Tag hätte der FC Bayern jeden geschlagen.
Die Meisterschaft ist noch nicht entschieden. Es werden noch 18 Punkte vergeben. Und die Bayern werden auch nochmal Pech haben, vielleicht unentschieden spielen oder auch mal verlieren.
Dortmund hat total enttäuscht. Und dieses Momentum trägt den FC Bayern jetzt weiter und wird sie zum deutschen Meister machen.
Ich finde, es ist falsch, wenn man den Lucien Favre jetzt kritisiert. Er hätte sich verzockt. Fakt ist, er hatte eine Idee, die hat dann nicht funktioniert.
Ja, man muss sich doch schon sehr über den Herrn Favre wundern. Er hat die Mannschaft aufgestellt, er hat die Taktik bestimmt und er lässt einen Mario Götze 62 Minuten auf der Bank versauern. Da muss sich der Herr Favre wohl schon fragen, welches Signal er mit dieser Aufstellung an seine Mannschaft gesendet hat.
So gut, 6 Spiele haben wir noch. Haben wir noch ein bisschen was zu diskutieren in den nächsten Wochen. Ne?
Dann, oh ja.
Gut, dann gehen wir zum Videobeweis. Ja, am besten funktioniert er, wenn man ihn gar nicht groß merkt. Das ging eine ganze Zeit lang gut, aber gestern hatte, wie heißt er so schön, der Kölner Keller, der Darkroom, wieder rotiert. Besonders auf Schalke war eine Menge los. Nach der 90. Minute. So, das wollte ich sagen. Bitte.
Der Videobeweis legt die Nerven blank. In der 99. Minute greift Köln in den Abstiegskampf ein.
Es scheint, dass die ganze Welt gegen uns ist. Da muss man kämpfen, ja, um dagegen gegenzuhalten.
Es ist hart, wenn du so verlierst in letzter Sekunde, glaube ich. Und das tut natürlich extrem weh.
Zur Ehrenrettung des Kölner Kellers und des Schiedsrichters. Der Handelfmeter geht in Ordnung. Ein zweiter, noch klarerer Strafstoß wird allerdings nach Videostudium nicht gegeben.
Wir waren sicherlich nicht vom Glück verfolgt in der ersten Halbzeit bei Ante Rebic, wo man einen klaren Elfmeter für uns geben muss.
Es ist mit Sicherheit eine Entscheidung im Ermessensbereich, wo auch eine andere Entscheidung letztendlich möglich gewesen wäre.
Der Fehler fällt am Ende nicht ins Gewicht, aber Darkroom und Schiri sehen ihren Fehler nicht ein. Nicht ganz überzeugend angeblich auch die Kölner Technik. Beim Stuttgarter Ausgleich soll die kalibrierte Linie ausgefallen sein. Die Entscheidung auf Nicht-Abseits traf man wohl nur per Augenmaß.
Wenn das natürlich so sein sollte, dann ist es unglaublich enttäuschend für uns.
Offiziell soll in Köln alles funktioniert haben. Wenn es wirklich so war, wäre es schön gewesen, wenn man dem Zuschauer die angeblich vorhandene kalibrierte Linie auch gezeigt hätte. Dieses Tor kann den Abstieg für Nürnberg bedeuten. Richtig oder falsch? Auch im zweiten Jahr gilt, der Videobeweis nervt immer noch.
Ja, Marcel und Stefan, endlich wieder euer Lieblingsthema. Aber in dem Fall geht es ja um den Abstieg auch.
Ja, aber nochmal.
Erklär mir das wieder gestern.
Wir werden doch nie gefeit sein gegen ein technisches Problem mal. Also das aufzuhängen, da eine Grundsatzdiskussion, das kriege ich nicht hin. Aber dass man das den Leuten erklären muss, das ist hoffentlich doch irgendwann der nächste Schritt, dass die Zuschauer im Stadion erfahren, was da Sache ist. So, und wenn das ausfällt und sie gucken sich's an und nach bestem Wissen und Gewissen sagen sie, kein Abseits, dann muss ich damit leben können. Also das ist für mich nicht entscheidend. Entscheidend ist, viel schlimmer ist das auf Schalke. Ja. Warum sich jemand eine Szene anguckt und nochmal anguckt und nochmal anguckt und wir gucken einmal jetzt hier hin, nicht weil wir so schlau sind, sondern weil wir offenbar nicht blind sind und gucken, der oben zieht er.
Mach weiter.
Geht's denn? Ja, ne? Gut. Ja, Sie sind im Fernsehen, ganz groß jetzt. So. Einmal bitte. Einmal zieht er und unten zweimal. Also mehr Foul kannst du nicht spielen. Ohne Videobeweis kann ich sagen, der Schiedsrichter hatte keinen sauberen Blickwinkel, da war Verkehr davor, alles in Ordnung. Hier, das guckst du dir zwei, dreimal an. Dieser Schiedsrichter muss sich fragen lassen, was er denn da gesehen hat, welche Wahrnehmung er hat. Wird kritisieren Trainer, Spieler. An der Stelle kann ich dem Schiedsrichter, hier auf dem ist auch Druck, ja, dann darfst du halt öffentlich nicht auftreten. Das ist ja alles in Ordnung. Nur so eine Szene, das geht nicht. Da kann man nicht hinterher sagen, das hätte man so oder so sehen können.
Also es gab zwei Szenen in dem Spiel. Das war die letzte jetzt hier, ne? Das Handspiel von Caligiuri.
Handspiel ist Handspiel. So wie das heute definiert wird.
das Spiel geht ja ewig weiter, ne, Steffen, oder? Erstmal.
Ja, also das ist schon erstaunlich. Ich war ja auch ein Befürworter von Anfang an nochmal, weil ich gedacht habe, es wird gerechter. Aber das sind ja auch wieder Entscheidungen jetzt, wo du das Gefühl hast, es wird ja nicht gerechter. Dass dort jemand entscheidet und kann es trotzdem, wenn er dreimal raufschaut, dass er das Foul nicht erkennt. Oder hier, das Handspiel ist die zweite Situation.
Ich glaube,
er bekommt, genau, nach der Regel schon. Aber der kriegt ihn ganz leicht erstmal an den Oberarm. Den hat er angelegt und dann geht er an die Hand. Also aus, also 100%, wieder die Frage, ist das ein 100%iges Handspiel? Da gibt es ja auch diese Regelauslegung beim Handspiel, die nicht klar genug für alle verständlich ausgelegt ist. Also wir müssen auch die Regeln etwas ändern. Damit es am Ende wieder etwas einfacher wird für die Schiedsrichter.
Das ist nicht Thema Videobeweis.
Nein, das wird dann das in dem schön Fall trennen. Aber, ja? die Kuriosität bei der Szene mit dem Handspiel auf Schalke ist gewesen, also die Schalker machen da einen riesen Fass auf. Hüb Stevens ereifert sich da völlig, sagt, es sei vorausgegangen ein Foulspiel an Caligiuri, der sei geschubst worden. So. Dann kommt wenig später, kommt Caligiuri unten in die Mixzone und der sagt dann, nein, den Elfmeter hätte man nicht geben können. Er sagt aber, der spricht nicht großartig von dem Foulspiel, sondern er sagt, er hätte den Ball vorher ganz leicht gegen die Schulter bekommen und dann erst an die Hand. Also das ist etwas knifflig und da sind die Schalker auch nicht ganz klar in ihrer Kommunikationsstrategie gewesen. Aber wer will ihnen das verübeln nach diesem dramatischen Finish gestern?
Also macht das wirklich was aus, wenn es erst an die Schulter geht und dann an die Hand?
Das geht wegen der Regelauslegung.
Genau.
Kannst du mal kann ich mich noch erinnern, Grätsche von Naldo, der Ball geht unten vom Fuß dann an die Hand, dann ist es kein Handspiel.
Eben.
Und so, denke ich, war das gemeint, dass er erst am angelegten Oberarm und danach geht er an die Hand.
Er dreht sich ja weg,
er bekommt den Ball dann an die Schulter.
Auf die linke Schulter.
Und dann an die Hand.
Anschließend, die Hand ist ein Stück weit ausgefahren. Ich habe das gestern, als ich es das erste Mal gesehen habe, ich als allererstes gesagt, klarer Elfmeter. Aber ein zweites Mal.
Nochmal die Bewegung, sah gut aus gerade.
Ja. Hätte gerne. Nein, aber wenn du es das zweite Mal siehst, mag Caligiuri auch recht haben, wenn er den Ball vor die Schulter bekommen hat, der Ball dadurch eine andere Drehung kriegt.
Also, und dann erst an die Hand. Aber wir sehen doch hier die Leute alle schauen und überlegen, ist das jetzt Hand oder nicht? Und das ist ja genau der Punkt. Du kannst in den Videobeweis auch nur eingreifen, wenn es ganz klar eine Fehlentscheidung war. Auch das wird ja von den Schiedsrichtern nicht eingehalten. Die greifen ja ein, auch wenn es keine klare
Fehlentscheidung. Weil es aber auch nicht einzuhalten ist, weil das natürlich im Auge
des Schiedsrichters. Aber wir reden von der 94. Minute natürlich auch noch.
Ja gut, also die 94. Minute ist natürlich umso bitterer, aber das darf ja jetzt für den Einsatz eines Videobeweises keine Rolle spielen.
Aber wir können ja mal ein Fazit ziehen nach fast zwei Jahren. Was hat denn das Ganze jetzt gebracht? Mal ganz ehrlich. Nix. Mehr Debatten, Diskussionen ohne Ende. Bei der WM in Russland haben sie es eingeführt ohne Probelauf. Die Schiris hatten die Hoheit auf dem Feld, die haben entschieden. Da gab es ab und zu mal einen kurzen Austausch. In einer Minute war der Fisch geputzt. Hier wird 9 Minuten diskutiert und nochmal angeguckt und nach Köln telefoniert, in den Keller telefoniert und nach oben telefoniert. Und am Schluss, was kommt da raus? Sind wir jetzt gerechter geworden? Nee, sind wir eben nicht. Kannst du eigentlich vergessen, das System?
Nein, aber so, weil er angewendet wird, so bin läuft, ich völlig bei dir.
Ja, eben. Weil die bei der WM allerdings auch wesentlich zurückhaltender waren. Weil da muss es wirklich eine ganz krasse, eindeutige Fehlentscheidung sein. Sonst haben die
wir
sich gar nicht
doch
gemeldet.
Aber hier belehrt
hier
worden.
Melden die sich gefühlt permanent.
Gut, wir sind doch aber vor der Saison belehrt worden. Entscheidend wird immer sein der Mann auf dem Platz. Der bedient sich dieses Hilfsmittels und er wird nicht bedient aus Köln und wird gerufen und wird was aufs Ohr erzählt, sondern nur bei einer ganz klaren Fehlentscheidung. So wie es angewendet wird, bin ich bei dir. Also das gestern, wenn ich die Szene sehe mit dem Paul und dann guckt er sich das, wenn er sich es nicht anguckt, sagt, ich habe es alles richtig gesehen, aus. Da kann ich nur mit leben halbwegs. Wo ich sage, wozu hast du dann den Videobeweis? Aber dann hast du das Ding, gehst hin, guckst, nee, weiterspielen. Also, falle ich vom Glauben ab. An der Stelle
es nervt einfach.
Bin ich bei dir, dann bringt uns das nichts. Dann genau, ist bringt es nur fruchtlose Diskussion.
Genau. Nervt. Wir gucken gleich aber auch noch, reden gleich noch weiter, haben noch ein paar andere Szenen, gucken aber auch die sportliche Situation. Frankfurt gewinnt also Last Minute Tor auf Schalke. Und VfB Stuttgart hat auch noch einen Sieg aus 13 Spielen. Symptomatisch diese Szene von Mario Gomez. Eieiei. Also, kurze Pause, gleich sind wir wieder hier. So, hi, Renato und Bent. Live aus dem Hilton Hotel am Flughafen. Wir sind zurück beim Check24 Doppelpass. Gehen nach Gelsenkirchen. Also 1-2 Niederlage gegen Eintracht Frankfurt. Wir schauen mal auf diese Szene in der 31. Minute. Bruma gegen Rebic. Rebic beschwert sich. Stefan, zu Recht, zu Unrecht.
Ja, das war Elfmeter. Ist doch klar. Unglücklich, logischerweise. Aber da ist der Kontakt genau jetzt da. Es ist unglücklich, aber es ist Kontakt. Und wenn Kontakt da ist, Elfmeter.
Brauche ich dafür einen Videoassistenten überhaupt, Stefan?
Eigentlich nicht. Das sollte der Schiedsrichter sogar sehen. Also da, glaube ich, muss er gar nicht eingreifen, weil, aber da sind wir beim Punkt, wir haben gespielt, wir wissen, der Kontakt von hinten reicht aus, dass Rebic zum Fall kommt und dann ist es Elfmeter.
Thomas?
Das ist Elfmeter. Mhm. Der Ball geht ins Aus.
Ist doch wurscht.
Ja, aber der Kontakt ist
ja, da. Das spielt keine Rolle.
Also, ich finde immer, wenn der Stürmer zum Abschluss kommen kann, kann ein Tor schießen, kann es Elfmeter pfeifen. Der Ball trudelt hier zur Eckfahne. Wieso aber ist das Elfmeter?
Ist aber ja, neue, aber dann kann der Gegenspieler aber komplett wegbleiben.
Weil da passiert ja nichts. Es wird doch immer im Strafraum gerangelt, gehalten, gezogen, gezerrt. Das war doch kein bewusstes Foul jetzt.
Nein, ja, war es auch nicht. Aber der Kontakt war da. Von daher muss ich Steffen recht geben.
Also ich sage es ganz ehrlich. Ja, wenn man nur, das ist mir alles zu bürokratisch hier. Wenn man nur noch hier mit wie Erbsenzähler, das ist ein Kontaktsportfußball, über solche Sachen reden, da hast du ja 15 Elfmeter pro Spiel.
Er läuft auf dem Strafraum raus, genau. Er verlangsamt, der andere läuft ihm hinten rein.
Ja,
der Kontakt ist da, er kommt zu Fall. Ja. Es ist für mich eine Kann-Entscheidung, genauso wie es der Schiedsrichter gesagt hat. Es ist für mich kein klarer Elfmeter, es ist eine Kann-Entscheidung. Und dann wären wir möglicherweise auch wieder beim Videobeweis. Ist es eine klare Fehlentscheidung?
Also du meinst, er kann eigentlich nur pfeifen, ne?
Er kann pfeifen oder kann sein lassen. Aber das ist eine Interpretationssache. Wir merken es doch an uns auch, wie darüber durchaus kontrovers diskutiert wird.
Wichtig ist, dass jeder weiß, woran er ist. Und Thomas, nochmal, das, was du jetzt argumentierst, ist eine völlig neue Lesart. Dass du sagst, pass auf, wir machen nur, so wie man sagt, bei Handspielen, nur bei Absicht. Wäre ja eine Möglichkeit, wenn man eine klare Absicht. Wobei die Frage ist, wann kriegt man immer raus, was einer wirklich im Leben beabsichtigt. Und bei dem Handspiel sowieso. Aber bei so einem Foulspiel, ist das eine Szene, die zu einem Tor führen kann oder nicht? Wenn du sagst, wenn das nicht so ist, daraus kann kein Abschluss kommen, so wie bei der roten Karte Notbremse. Wenn der nicht sofort zum Abschluss kommen kann, ist es keine Notbremse. Könnte man hier auch sagen, dieses ist eine Szene, der Stürmer marschiert aus dem Strafraum raus, das kann keine Elfmeter geben. Aber noch ist die Regel eine andere. Und ich finde, wir müssen uns an die Regeln halten, weil sonst pfeift der eine Schiedsrichter mal so.
Also ich finde, wir haben viel Reformbedarf im deutschen Fußball. Auf allen
Ebenen. Bin ich bei dir. Ganz ehrlich über sagen. So etwas könnte man gern diskutieren. Es gibt ja noch die Dreifachbestrafung. Der kriegt noch einen Elfmeter.
Ja.
Und der kriegt noch mal, weil er schon mal gelb gesehen hat, ist er schon mal weg wieder. Das ist ja Irrsinn. So. Darüber reden sehr. Was du willst, ist schon rigoroser. Also zu sagen, daraus kann kein Tor entstehen, dann ist es auch.
Also eigentlich wollte er noch sagen, ihm gefällt das gar nicht. Ne? So, wenn er
ja, ich bin ja. Ich
kann das sehr gut nachvollziehen. Die Regel gibt es noch, sind wir uns auch einig. Wie sieht man das denn auf Schalke, Ruth?
Witzig ist, was Schalke zu dem Zeitpunkt getwittert hat, nämlich Folgendes. Also die waren sich auch nicht richtig im Klaren, warum Frankfurt diesen Elfmeter nicht bekommen hat. We're not sure why not. Und da sehen wir, dass sie sich aber natürlich darüber gefreut haben und trotzdem sich dachten, komisch, dass dieser Elfer nicht gegeben wurde.
Aha. So.
Sind wir jetzt schlauer, nee, oder? Sind auch nicht schlauer jetzt.
Nee, aber es kann.
Naja.
Wir machen uns jetzt alle noch ein bisschen schlauer. Wir gucken mal, sind ja auch Tore gefallen. Du wirst es nicht glauben in dem Spiel. Schauen wir auf die Führung von Eintracht Frankfurt. Steffen, analysier das mal bitte für mich oder für uns, so Leute.
Ja, den Ball gewonnen, und dann vertikales Spiel und dann Stellungsfehler von Stambouli, glaube ich, ist das. Ne? Und
muss er nicht einfach mit?
Ja, na klar. Stambouli muss versuchen mitzulaufen, Tempo aufzunehmen. Bloß Rebic hat genau in dem Moment den Antritt. Achten wir mal drauf, ist er eben gut, jetzt ist er vor ihm, er ist 2 Meter vor ihm und muss versuchen, ihn abzudrängen. Und, aber die Dynamik von Rebic, da muss ich auch ein bisschen mal den Spieler auch loben. Weil Rebic ist deswegen eben so hoch gehandelt, weil er eine Präsenz hat, eine Schnelligkeit, gerade im 1 gegen 1 setzt sich da auch durch. Stambouli entscheidet halt falsch,
dort zu grätschen. Olli, du warst im Stadion. Wie würdest du die sportliche Qualität von Schalke denn einschätzen?
Das ist nach wie vor schwierig. Ich glaube, dass unter Huub Stevens die Mannschaft sehr bemüht ist. Auch nach vorne spielt.
Das hört sich nicht gut an.
Wenn ja, gut, okay, ich sag ja. Ich habe es ja auch eingeleitet, dass es nach wie vor schwierig ist. Sie machen sehr, sehr viele Fehler und das ist das Hauptproblem. Es hätte etwas damit zu tun, dass die Mannschaft immer noch nicht homogen ist, dass sie dem Gegner teilweise auch sehr viel anbieten. Wobei gestern die Leistung besser gewesen ist als vor einer Woche in Hannover, wo sie nur mit Glück gewonnen hätten. Man muss sich das vorstellen. Bei Hannover 96 war Schalke 04 die klar schlechtere Mannschaft. Also ich glaube, wenn Huub Stevens sagt, das ist seine schwierigste Mission, dann ist das nicht unbedingt eine Übertreibung. Es gibt viele Leute, die sagen, mein Gott, mit der Mannschaft, du kannst ja eigentlich gar nicht absteigen. Es ist auch ein Nervenspiel mittlerweile. Und ich hoffe für den FC Schalke 04, dass sie nicht am letzten Spieltag tatsächlich dieses Finale um den Relegationsplatz gegen den VfB Stuttgart zu Hause haben werden, weil das könnte dann auch von der Drucksituation schwierig werden.
Was glaubst du? Okay, ist jetzt, ich glaube, du guckst auf Frankfurt, ist
glaube,
der Wurscht.
Ich glaube, dass letztendlich Hannover und Nürnberg einfach spielerisch so schlecht sind, dass sie um den Relegationsplatz nicht mehr spielen werden. Schalke und Augsburg und der VfB. Die VfB hat auch große Probleme, darf man nicht vergessen. Das ist auch keine spielstarke Mannschaft. Da brummelt es auch im Umfeld. Also die Gemengelage ist ja bei vielen Konkurrenten jetzt nicht anders als auf Schalke. Aber am Ende des Tages muss da auch mal die Spieler eben auch mal zur Verantwortung ziehen, weil Trainer hin, Trainer her, das geht um ihre Arbeitsplätze, es geht um den Verein. Und was ich eben auch feststelle bei vielen, Zweikampfverhalten, Härte und so, die spielen da und laufen nebenher, denke ich, boah, ey Leute, ich möchte mal jemanden sehen, der das Messer in der Hand hat und sagt, Leute, geht's um alles in dem Spiel. Das siehst du ja kaum.
Also.
Was Schalke betrifft, muss man schon noch ein bisschen mehr ausholen. Da muss man den gesamten Saisonverlauf sehen. Jetzt am Ende auch Trainerwechsel. Christian Heide weg, der den ganzen Kader auch zusammengestellt hat. Lass mich kurz ausreden. Da sind wirklich viele Dinge passiert, die jetzt am Ende dafür sorgen, dass die Mannschaft nicht Leistung bringen kann. Dass die Spieler abrufen müssen, bin ich bei dir. Nur jetzt spielst du gegen Abstieg mit einem Kader, der letztes Jahr in Anführungsstrichen Vizemeister geworden ist. Und jetzt wird der gesamte Verein in Anführungsstrichen ausgetauscht. Gerade was die sportliche Führung betrifft. Oder ich habe auch mal gesagt, war ja keine da. Und jetzt muss Huub Stevens und Mike Büskens das Schiff irgendwo auf Kurs bringen, was wirklich schwer ist in so einer Situation. Ja. Wenn du quer reinkommst als Trainer und hast keine Vorbereitung gemacht und in Anführungsstrichen bist du nicht nah dran, was auch in den letzten Monaten zwischen den Spielern, Grüppchenbildung und all das, was dazugehört, das musst du ja dann auffangen. Dass das nicht von heute auf morgen funktioniert.
Aber Hüb ist wieder der Alte, muss man so sagen. Ja.
Also die Nullmuschel zu versucht hat zumindest.
Der knurrt auch wieder wie
vorher. Ja. Disziplin fordert er ein. Disziplin.
Ja. Also auch etwas mehr als knurren manchmal.
Wie siehst du seine Rolle?
Ja, gestern bei sich selber nach dem Spiel, bei aller Emotionalität, hätte ich auch gern ein bisschen mehr Disziplin gehabt. Also das, wie er damit auf die Schiedsrichter losgegangen ist, das wird dem Schalke auch nicht nutzen in den nächsten Spielen. Sind alles nur Menschen, Schiedsrichter auch.
Sind alles nur Menschen, ja.
Komm nur.
Guter
Zweck.
Ich hatte den Eindruck, er hat seine Spieler weggeschickt.
Ja, aber
damit er schimpfen konnte, oder?
Das war mir eine Nummer zu viel, bei aller Emotionalität. Wir haben da keinen guten Umgang. Wir haben vorhin darüber geredet, wie man in England wird vieles laufen gelassen, vieles ist schneller und weniger theatralisch. Auch der Umgang von Trainern mit Schiedsrichtern ist ein anderer. Also wir haben da ein bisschen Nachholbedarf. Aber dass er der Mannschaft gut tut, so gut es geht bei diesem Kader, ist unbestritten. Ich hoffe, dass er das gesundheitlich durchhält. Peter, das war nicht ganz ernst.
Weil, er hat die Form gehalten auch, ne? Auch ja, später noch.
So. Absolut. Also Huub, es ist ja gestern noch etwas passiert. Unten in der Interviewzone hat er einen Kollegen vom Kicker, auf dessen Nachfrage vor dem Tor, das in der Nachspielzeit gefallen ist, hätte es ja auch das Foul von Serdar gegeben, das dann zu Gelb-Rot geführt hat. Und dann hat er also sehr, sehr aggressiv darauf geantwortet, wie man so eine Frage stellen kann. Hat sich dann in Rage geredet und zu dem Kollegen gesagt, du bist lächerlich, weg mit dir und hör auf und von dir keine Fragen mehr. Jetzt kann man sagen, der Mann ist überempfindlich, der müsste souveräner sein. Ich glaube, das gehört bei ihm dazu, dass er ein Signal nach innen senden will. Und zwar an die Mannschaft. Seht her, ja,
Ich attackiere die Schiedsrichter für euch. Ich attackiere auch Journalisten für euch. Der weiß ja genau, dass das so thematisiert wird. Ja? Und so bilden wir eine Einheit. Aber ich glaube, er will versuchen, auf den letzten Metern der Saison die Mannschaft hinter sich zu bringen.
Also durch solche Aktionen
des Teams wegzulegen. Exakt, das von Team die Diskussion wegzulegen. Und dann, er hält das ja aus. Wenn er heute kritisiert wird dafür, dann hält er das ja aus. Aber ich glaube, das gehört bei ihm dazu, dass er sagt, wir hier gegen alle Bösen da draußen.
Ja, aber dann lass uns doch mal lass uns nur die Szene gerade einmal zeigen, die Peter angesprochen hat. Ich meine, das ist doch ein klares Foul. Oder habt ihr eine andere Meinung? Also, hier kommt der Ball rein. Dann geht er aus dem 16er raus. So.
Nein, natürlich ist das ein klares Foul. Und das ist auch, Serra hatte gelb. Das ist logischerweise gelb-rot. Und Stevens
redet. Er geht ja auch sofort vom Platz. Ja, er weiß ja, was los natürlich. Ist.
Und die Frage, auf die Stevens dann so aus der Haut gefahren ist, hier, keine Frage.
Also da sind wir uns einig.
Er hat gesagt, das ist kein Foul oder was?
Nein, er hat es begründet. Er hat sich über die Frage geärgert.
Genau.
Mit der Begründung, dass hier eine frische Mannschaft gegen eine andere Mannschaft, die am Mittwoch schon verloren hätte, gespielt hat und seine Mannschaft habe die ganze Zeit gekämpft und wenn dann am Schluss einer mal so einen Fehler beim Zweikampf macht, dann dürfte sich nicht ein Journalist hinstellen und das dann auch noch kritisieren.
Also die Frage war, ob es eine unnötige Aktion war und ich meine, das ist eine rhetorische Frage eigentlich eher, aber Huub Stevens wollte den Fass aufmachen. Der wollte noch mal richtig Bambule machen, veranstalten da unten und das ist auch alles in Ordnung. Also Journalisten als Kritiker darf man auch kein Glas gehen haben. Ich habe mir vor ungefähr 20 Jahren abgewöhnt, die Medienschelten von Huub Stevens auch nur ansatzweise ernst zu nehmen. Aber gestern hat er wirklich...
Hast du die Frage gestellt?
Nee. Nein, ich war es nicht. Ein sehr geschätzter Kollege vom Kicker, der auch ihm danach auch seine Meinung gesagt hat. Aber Huub Stevens war nicht bereit, da irgendwie zurückzurudern. Und das hätte er eigentlich machen sollen, weil er hatte über das Ziel hinausgeschossen.
Gut, wir reden sofort.
Manchmal ist es einfach Wortwahl. Du bist lächerlich, muss man nicht machen.
Nein, schlecht wäre nur, wenn wir sagen, so damit sind wir quitt. Nach dem, was wir vorhin bei Niko Kovac alle unisono gesagt haben, pass auf, wir Journalisten sollten auch gucken, ob wir immer das Maß wahren und ob wir an der Sache entlang sind. Ich mag aber nicht andersrum sagen, dann darf Huub Stevens so. Das ist für mich auch nicht in Ordnung. Sorry. Also ein paar Koordinaten
völlig richtig.
Wir schon haben. Ganz genau.
Also, lass uns vorhin weiterreden. Wir machen einen Spot. Genau richtig. Ob das noch zeitgemäß ist, besprechen wir dann. So, Stefan, du hast es gerade so gemacht. Also, ist das noch zeitgemäß? Habe ich gerade zu meinem Raum gestellt?
Nee, gerade zwischen uns.
Zwischen uns.
Nein, auf der einen Seite dürfen sich, das habe ich ihm gesagt, die Medien nicht aus dem Fenster lehnen und sagen, das ist respektlos, wie der eine oder andere aus den Emotionen heraus etwas sagt.
Und es selber einen Respekt vermissen lassen gegenüber den Personen, die wir kritisieren.
Genau, und da sind wir beide mit ihrer Berichterstattung, Schlagzeilen wie auch immer. So, und das hast du gerade gesagt. Und
anständig miteinander umgehen, das ist schwierig.
Machen wir doch immer.
Hier.
Kann man so noch den Führungsstil so durchziehen? Kann man das noch so, wie er es macht?
Ja? Er hat nur den. Deswegen,
stellt sich die Frage gar nicht an.
Nein, er muss es nicht in den Auswüchsen. Ja. Aber auf seine Art, mit jetzt so eine Bunker, mit dem hässliches Wort, aber jetzt so eine Wagenburg-Mentalität, das ist die einzige Chance, die sie haben. Du hast einen Kader, der Herrgott weiß warum Vizemeister geworden, wurde dann noch verstärkt. Um jetzt ab gegen den Abstieg zu spielen. Sie sollten ja spielerisch besser werden. Und jetzt spielen sie im Abstiegskampf. Wer das nicht begreift, dem ist nicht zu helfen. Aber das zu begreifen, ist auf Schalke in der gesamten Lage, wie sie dort ist, in diesem fiebrigen Umfeld, das ist das ist gefährlich. Ich glaube, in Stuttgart haben sie es mittlerweile begriffen, dass es möglicherweise mit der deutschen Meisterschaft in dem Jahr nichts wird, sondern dass du irgendwie versuchen musst, diesen Relegationsplatz zu halten oder dich davon wegzubewegen. Die beiden anderen, da hinten sehe ich auch so. Aber dann kommt so eine Verlosung und Augsburg wird nicht in die Falle tappen, dass sie sich für besser halten, als sie sind. Können die Schalke das, wenn sie nochmal ein Spiel vergurken?
Ja, am besten von uns eigentlich. Ne?
Ja, ich kenne ihn sehr gut und ich war auch am
am Dienstag, war es Dienstag gegen Werder Bremen, das Pokalspiel oder Mittwoch?
Warst du da, ne?
Dienstag.
Mittwoch.
War ich da und habe auch danach nochmal in den Zuschauerräumen mit Fans gesprochen. Da liegen wirklich die Nerven blank. Und das ist natürlich etwas, was eine große Rolle spielt, weil die Schalker-Fans sehr, sehr schnell auch gegen ihre eigene Mannschaft jetzt pfeifen. Und dieser Druck dann im Abstiegskampf ist dann vielleicht sogar zu groß für viele spielerisch veranlagte Spieler in dem Team. Und dann ist Huub Stevens trotzdem für mich der Richtige für das Gesamtpaket. Du musst jetzt einfach die Mannschaft irgendwie retten.
Weil das hat er ja hingekriegt.
Und das mit dem
gestern nach dem Schlusspfiff gab es Applaus für die Mannschaft.
Genau.
Also da haben wir in dieser Saison schon ganz andere
und auch gegen Bremen, das Tor von Rashica hat den Unterschied gemacht. Vorher war Burgstaller mit dem Pfostenschuss nah dran, das 1:0 zu machen. Also das war schon eng.
Gut. Dann ist eigentlich nur noch Stuttgart zu besprechen, ne, Thomas? Wie siehst du deinen alten Verein?
Auch schwierig.
21 Punkte.
Schwieriges Relegationsplatz. Umfeld, Zuschauer sind gespalten. Und wenn du zu Hause gegen Nürnberg nicht gewinnst, ist halt auch die Frage beim Restprogramm, wie willst du denn dann noch schlagen eigentlich?
Und Nürnberg war eigentlich besser, ne?
Weil du hättest eigentlich die Chance gehabt, nach oben den Abstand zu verringern mit dem Sieg. Mhm. Aber ist ja nichts passiert. Schalke hat zwar jetzt einen Punkt verloren auf Stuttgart, aber beim Restprogramm sehe ich einfach den VfB nur noch einfach auf dem Relegationsplatz. Muss ich ganz ehrlich sagen.
Also, mehr traust du ihnen nicht zu?
Nee.
Schauen wir mal auf den Ausgleichstreffer gestern. Anfang der Sendung haben wir schon angedeutet. Tja, jetzt bin ich mal gespannt auf euch. Abseits oder kein Abseits?
Ja, wo ist denn die Linie?
Ja, die Linie. Wir haben nicht die kalibrierte. Wir haben eine. Guck, da siehst du es. Es dauert. Videoassistent. Es wird diskutiert in Köln. So, jetzt hier. Wer traut sich was von euch?
Gleiche Höhe.
Ich trau mich nicht. Du siehst hinten den Nürnberger Spieler nicht mit dem Puat, der seinen Fuß.
Du weißt nicht, wo der Fuß ist, meinst du
das? Ich kann es
so nicht entscheiden. Nee.
Da muss es einen anderen Blickwinkel geben. Und wenn es ihn nicht gibt, bleibt das eine der Entscheidungen, auch mit Video oder ohne Videoassistent. Zum Glück.
Ja, aber ich frage mich bei dem ganzen Aufwand, den die betreiben, warum sieht man die kalibrierte Linie nicht?
Sie soll ausgefallen sein.
Ja, siehst du? Soll ausgefallen sein.
Thomas. Super. Ja, die DFL sagt natürlich nicht.
Ist ja war super. Da.
Also, aber wir haben sie nirgendwo gesehen, ne?
Oder? Misslich, ja.
Ja, da brauchst du sie doch aber, oder?
Da, natürlich brauchst du sie da. Wenn sie aber ausfällt.
Ja, und wenn sie jetzt ausgefallen ist,
sie sehen ja gerade das Spiel.
Vielleicht war das ein VfB-Fehler,
habe ich aber den Linienrichter, der gedrückt. Die Entscheidung treffen muss.
Ja, genau. Sag nochmal, Stefan, das ist gerade untergegangen.
Nein, wir sehen ja gerade das Standbild. So, wenn diese kalibrierte Linie ausgefallen ist, dann habe ich den Linienrichter oben, der die Entscheidung treffen muss.
Genau. Aber der guckt doch gegen die Sonne, der sieht das
ja. Ja, sollen sie jetzt noch mit Sonnenbrille auflaufen? Also,
irgendwann ist auch. Ich meine, guck dir das mal an, wie knapp das ist. Also, da muss man doch einfach.
Aber Olli, guck mal. Das Bild kann natürlich auch ein bisschen täuschen. Wir wissen jetzt nicht genau, wann.
Ja, klar. Aber
der
knapp
Ball
ist
den Kopf
es. Aber knapp ist es. Ne? Da sind wir uns so einig, dass
sehr
es
knapp
ist.
Knapp.
Und wenn es derartig knapp ist, dann hat man irgendwie gesagt, okay, dann das ist dann gleiche Höhe, kein Abseits. Oder man kann ja auch nicht kalibrierte Linie oder mit Millimetermaß da rangehen. Fertig aus.
Wenn man es nachweisen kann, dann muss man es nachweisen.
Ja,
dann
reicht
auch so viel. Wenn man es nicht nachweisen kann, habe ich da draußen einen.
Genau.
Assistenten
so,
und dann muss ich dem vertrauen. Ja, damit denn, kann ich leben.
Und dann zum nächsten Thema. Ja, wir reden nur über Schiedsrichter,
Nee, wir reden über den VfB.
Ah, okay. Ja, war ein super Tor.
Symptomatisch diese Szene. Schau mal. Es geht nicht um den Videobeweis, ich sag's ja. So. Mario Gomez hier. Wenn es nicht läuft, dann läuft's nicht, ne? Oder?
Stefan? Ja, aber nein. Also da kann er nichts machen.
Nein,
er war in vielen Situationen in der Vergangenheit mal unglücklich, wie auch immer, aber da kann er nichts machen.
Also hier.
Aber das sind die Situationen, ne? Nimmt er super mit. Sogar kriegt er erstmal einen auf den Kappes. Ja, und da kann er nichts machen, wirklich. Also.
Du musst ja gestern auch sagen, dass Nürnberg hatte ja eigentlich die Chance gehabt, das zweite, dritte Tor zu schießen. Und Ziele hat den VfB ja im Spiel gehalten, mehr oder weniger. Also das darfst du jetzt nicht auf diese Szene reduzieren.
Nein,
die große Chance hatte Nürnberg eigentlich, den Sack zuzumachen.
Gerade am Schluss, ne? Oder?
Ja.
Schauen wir mal auf eine Szene noch, auf einen Kopfball. allerdings auch sagen, den hat Zieler sehr gut gehalten. So, Steffen, guck mal.
Ja, das ist eine klasse Parade.
Super Parade.
Auch ein richtig guter Kopf war er wieder.
Der war nicht einfach, ne?
Nee. Genau, und den so zu drücken und dann auch da, wo er herkommt, wurde bei uns immer gesagt, das passt vielleicht ein bisschen mehr in die Ecke, aber klasse Parade. Aber ich bin bei Thomas, du spielst gegen Nürnberg. Wir haben ganz klar gesagt, dass Hannover und Nürnberg die eigentlich festen Absteiger sind. Und wenn du zu Hause gegen Nürnberg spielst, muss einfach auch die Qualität der Mannschaft reichen, dieses Spiel zu gewinnen. Und du bist aber eher in der Situation, dass du sogar verlieren kannst. Und dann wird es, glaube ich, sehr, sehr schwer, auch diese Punkte auf Augsburg und Schalke noch aufzuholen. Weil die nächsten Spiele werden sicherlich schwerer als der FC Nürnberg.
Also, wir hören gleich noch mal, was Markus Weinz hier sagt zu seiner Situation. In Gladbach war auch eine Menge los unter der Woche, überraschenderweise. In Hannover hat auch was Sensationelles gemacht. Ne? Einfach mal, der Präsident hat gesagt, nö, der spielt nicht mehr bei mir. Der wird mir zu teuer. Das ist alles gleich bei uns. Apropos teuer, Sie können 100.000 Euro gewinnen. Ich drücke Ihnen die Daumen. Gleich. Hi von Adel und Bent. Live aus dem Hilton Hotel am Münchner Flughafen beim Check 24 Doppelpass. Wir waren beim VfB Stuttgart und der Trainer muss fast täglich immer dieselbe Frage beantworten. Markus Weinzierl zu seiner Zukunft.
Im Endeffekt ist es kein Problem für mich und nicht mein Problem. Ich kann nur täglich arbeiten und mich auf die Mannschaft konzentrieren, dass es im Traditionsverein bei so einem Tabellenstand auch Diskussionen gibt und dann sowas vielleicht auch zustande kommt. Ist nicht erfreulich, weil es dem Ganzen nicht dient, dem Abstiegskampf nicht dient, aber es ist so zu akzeptieren.
Thomas, wird er demontiert in Stuttgart? Oder ist das falsche Eindruck?
Was heißt demontiert? Es geht ja nicht um eine Demontage, dass diese Diskussionen entstehen. Wenn du in 13 Spielen 1-0 gewinnst, ist das ganz normal. Ich meine, er kann zu seiner Seite kann man nur springen, indem man sagt, er kann mit der Kaderzusammenstellung, für die kann er nichts, das haben andere gemacht. Er muss das jetzt verwalten, moderieren und das Beste draus machen. Und alles andere wird sich zeigen, wo die Reise hingeht.
Aber das ist doch gut, dass wir heute mal so ein bisschen über die Art des Umgangs auch mal ein bisschen diskutieren. Das sieht er erfreulich klar, dass er sagt,
ja, das gehört dazu, ne?
Was du vorhin sagst gegen Nürnberg und was wir alle wissen, also du spielst 1-1 zu Hause, da können wir doch 3 Stunden drüber reden. Das ist für den VfB mit seinen Ansprüchen und seinen Möglichkeiten einfach zu wenig.
Viel zu wenig.
Und er hat einen Sieg aus wie viel? 13 Spielen.
Ja.
Dass dann gefragt wird, sagen Sie, haben Sie das Gefühl, dass Sie die Mannschaft erreichen? Haben Sie das Gefühl, dass Sie etwas verbessern können? Leute, das ist so. Dann gibt es sehr schöne
Berufe. Aber die Umkehrfrage ist, Marcel, generell, welcher Trainer passt überhaupt zu dem Verein, zu dieser Mannschaft? Was kannst du mit dem Material überhaupt machen?
Auch das siehst du. Das ist dann die andere Seite,
also, wo man also, wenn du es so sagst, wahrscheinlich gar keiner, oder?
Also...
Du meinst aber, die Qualität der Mannschaft ist nicht gut?
Wenn wir über die Qualität der Mannschaft reden, über die einzelnen Mannschaftsteile, dann ist nicht viel mehr drin. Hast du vielleicht, wenn du ein bisschen Glück hast, einen hinteren Mittelfeldplatz, aber das ist ja nicht der Anspruch des Vereins, wurde ja relativ viel Geld ausgegeben. Aber das Mannschaftsgefüge passt nicht. Die einen Spieler auch von der individuellen Qualität passen nicht. Die haben kein Tempo, die haben keine Durchschlagskraft. Da gibt es so viele Baustellen, so viele Fragezeichen. Was machst du denn da als Trainer? Du bist nur Moderator. Du musst den Mangel verwalten und musst gucken, dass du irgendwie Helm aufziehst und durchkommst.
Der nächste Sportdirektor, der nächste Trainer.
Genau.
Und das alles in kurzer Zeit. Das in einem Umfeld wie Stuttgart, wo du weißt, es ist Geld da. Das ist ja kein armer Club, also bei aller Liebe in dem Tal. So, Geld ist da und nur, was hat man mit diesem Geld gemacht, sportlich?
Nix.
Sie sind genau da, wo sie jetzt gelandet sind. Und das ist, jeden Morgen machen die auf, sagen, das kann ja nicht wahr sein. Doch, ist aber irgendwann mal wahr.
Die Frage ist auch, ob sie bei den einzelnen handelnden Personen, und es war ja eine ganze Reihe von Personen, sowohl im Trainersektor, Sportdirektor, Sektor, die da gearbeitet haben, auch die nötige Geduld aufgebracht haben. Ne? Also wenn man beispielsweise sieht, was Freddy Bobic für einen anerkannten Job bei Eintracht Frankfurt gemacht hat und der ja in einer Art und Weise in Stuttgart, man kann wirklich sagen, vom Hof gejagt worden ist mit einem richtigen Showdown, dann sollte man sich da auch mal hinterfragen. Nicht nur, was die Auswahl der handelnden Personen angeht, sondern ob die Atmosphäre, die da insgesamt in dem Verein herrscht, auch dazu angetan ist, um langfristig zu arbeiten, um kontinuierlich was aufzubauen.
Also wenn du sagst, das kann ja nicht wahr sein in Stuttgart. Gut, was sagen Sie in Hannover dann?
Ja, beim Tabellenletzten.
Noch schlimmer.
Da greift der Boss Martin Kind zu sehr seltsamen Maßnahmen. Es geht um den Japaner Takuma Asano. Der ist ja von Arsenal ausgeliehen und im Vertrag steht, bei 10 Startelf-Einsätzen muss er gekauft werden für 3 Millionen Euro. Er ist bei 9 Startelf-Einsätzen und jetzt sagt der Boss, nee, der ist uns zu teuer, der wird nicht mehr eingesetzt. Also gibt es eine Stallorder für den Trainer Thomas Doll. Und was der darauf sagt, hören wir jetzt.
Können Sie noch mal schildern, was da gestern passiert ist, ob Sie jetzt nicht mehr zuständig sind für die Kaderzusammenstellung oder wie grundsätzlich die Situation ist um Asano und auch um Herrn Pinheiro? Da gibt es einen ähnlichen Fall anscheinend.
Genau auf die Frage habe ich jetzt noch geantwortet, zum Schluss jetzt noch nach dem Spiel. Das war, ja, das musste jetzt noch kommen, die Frage, die mussten Sie jetzt noch reindrücken. Gut, super. Also ich habe das heute vorm Spiel schon beantwortet. Das ist eine wirtschaftliche Entscheidung vom Verein und da wir ja auch alle Angestellte sind, wir Trainer, müssen wir uns auch danach halten und richten und dem bin ich nachgekommen, das ist ganz klar, weil ich mich nicht dort drüber wegsetze. Das hat auch überhaupt nichts damit zu tun, dass du als Trainer dann dein Gesicht verlierst, weil das ist wirklich eine wirtschaftliche Sache und von daher für mich auch das erste Mal nach 18 Trainerjahren.
Ich habe übrigens sowas auch noch nie erlebt, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie kann man denn so einen Deal machen? Also könnt ihr mir das irgendwie erklären?
Also, wenn du das so hörst und das so
siehst, du holst eine Verstärkung,
man möchte,
darf nicht spielen.
Man möchte hier so leise weggehen und sagen, ich glaube, wir haben genug geredet. Das ist furchtbar, so. Natürlich ist das furchtbar. Aber auch Thomas Doll, das ist ja nicht nur, auch er auf seine Art, hat dann nach 2 Spielen festgestellt, ach du lieber Gott, was ist denn das, was wir hier haben? Und hat sich auf eine Art geäußert, die fand ich auch nicht okay. Aber die Gemengelage ist in Hannover so, dass sie den Tabellenplatz sehr gut erklärt. So.
Marcel, damit hast du Hannover das Thema zugemacht. Wunderbar, mehr brauchen wir erstmal.
Nein, weil ich glaube, in also, alle handelnden Personen und die Mannschaft, bist du da, wo du bist.
Ja, in dieser Saison gab es jetzt genau 6 Trainerentlassungen, deutlich weniger als in den letzten Jahren. Da war die Zahl am Ende immer zweistellig. Trotzdem gehen die Clubs nicht mehr gerade zimperlich mit ihren Cheftrainern um. Und manchmal, wie jetzt in Gladbach, zerbrechen sogar alte Männerfreundschaften. So schaut's aus.
Selbst ziemlich beste Freunde wirken angefressen, wenn die Trennung nicht ganz koscher läuft.
Sehe ich scheiße aus?
Vielleicht ist es nur das schlechte Gewissen, wenn man einen Trainer rausschmeißt, dessen Vertrag man im November erst verlängert hat.
Bis Frankfurt, das war der 22. Spieltag, war alles toppi.
Aber danach war sehr viel floppy und deswegen darf Hecking die Gegenwart bis Saisonende noch abwickeln, aber die Gladbacher Zukunft nicht mehr gestalten. So schaut's aus. Trainerentlassungen verlaufen oft schwierig. Heiko Herrlich steht wochenlang vor dem Aus, wird wochenlang gestützt und nach 2 Siegen vor Weihnachten doch rausgeschmissen. Bruno Labbadia muss gehen wegen chemischer Störungen, zum Dank dafür, dass er Wolfsburg nach 2 Jahren im Abstiegskampf nach Europa führt. Überhaupt wechselt die halbe Liga ihre Trainer mehr oder weniger durch Kontinuität, Fehlanzeige. So schaut's aus. Eberl hält Ausschau nach einem Zukunftsgestalter und hat ihn in Marco Rose, um den sich gefühlt 5 Clubs gleichzeitig prügeln, wohl gefunden.
Vielleicht.
Fest steht, Eberl traut es Hecking nicht mehr zu und Hecking traut der Borussia keine Champions League zu.
Wenn diese Erwartungshaltung an diesen Verein dahingehend, dass das Ziel sein muss, dann wünsche ich dir Max viel Spaß in den nächsten Jahren.
So gehen Freundschaften dahin. Das Geschäft lässt einen sich manchmal nicht mehr wohlfühlen in seiner Haut.
Deswegen geht es mir nicht seit Dienstag erst nicht ganz so gut, sondern die Wochen davor oder die Tage davor waren ja auch nicht gerade berauschend, weil ich wusste ja, was kommen wird.
So schaut's aus.
Stefan, was ist denn da los? Zu einer Erklärung? Also gerade zuletzt, was wir von Max gerade gehört haben, hat er schon länger drüber nachgedacht.
Ja, Punkt 1 ist mal Riesenenttäuschung für den Hecking, logischerweise. Auf der anderen Seite, wenn man die sportliche Situation sieht, nicht nur in diesem Jahr, sondern auch in den vergangenen Jahren, ging die Kurve immer nach unten in der zweiten Saisonhälfte. Von daher ist sie wiederum ein Stück weit nachzuvollziehen. Allerdings die Frage stellt sich, ich kann es nicht verstehen, warum sie im November den Vertrag verlängert haben. Das ist der Punkt. Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Mhm. Gab überhaupt keinen Druck, keinen Anlass.
Und du hast ja jetzt in dieser Situation noch ein Problem geschaffen, denn es besteht ja die Gefahr, dass dass Dieter Hecking auch zu Lame Duck wird. Was passiert denn, wenn der heute verliert? Ja, was für eine Dynamik kommt da rein? Das ist ja gefährlich, auch der Mannschaft gegenüber zu sagen, mit dem arbeiten wir nur noch bis zum Jahresende. Also ich finde, das hätte man irgendwie ein bisschen schlauer regeln können. Ich finde, dass der Max Eberl seit Jahren einen ziemlich guten Job macht. Aber das ist wirklich die Kernfrage. Wieso kann der im November einen Vertrag verlängern mit einem Trainer, dem er im Anfang April schon nicht mehr vertraut? Das ist ein bisschen...
Ich tue mich auch schwer mit der Vorstellung, dass Dieter Hecking jetzt offenbar überhaupt nichts mehr zu können scheint, dass er die Mannschaft offenbar gar nicht mehr zu erreichen scheint, weil das muss ja irgendwie dahinter stecken, dass Max Eberl offenbar glaubt, mit diesem Trainer nicht weiterzukommen. Also wir haben hier im Dezember gesessen und wir haben das war sicherlich etwas over the top, sogar über die möglichen Titelchancen von Borussia Mönchengladbach in einer Außenseiterrolle in Bezug auf Bayern München und Borussia Dortmund geredet. Wenn er jetzt den Kandidaten sich sichern wollte, von dem er hundertprozentig überzeugt ist, mit Rose, das scheint ja so zu kommen, dann verschafft er sich dadurch, dass er die Entscheidung jetzt trifft, natürlich gegenüber vielen Konkurrenten, die auf der Suche sind nach einem neuen Trainer, einen Vorteil. Aber ich tue mich einfach schwer damit, dass die Bewertung der Arbeit von Dieter Hecking so schnell vom einen Extrem ins andere fällt.
Sind wir uns auch einig, dass der Zeitpunkt ist so. Also für mich überraschend. Also ich weiß nicht, wie es dir geht.
Nur nochmal jetzt, wegen den Aussagen, die wir gerade jetzt gesehen haben. Was mich ein bisschen wundert, ich bin das ganze Jahr unter den ersten vier. Jetzt sind sie ein bisschen abgerutscht. Da kann ich doch nicht, als Trainer sagen, wenn die Champions League unser Anspruch ist, dann viel Spaß dem Max Eberl. Also das muss doch der Anspruch sein von Borussia Mönchengladbach, meiner Meinung nach, mit der Mannschaft. Und wenn du das Ganze da oben mitspielst, dass du dann da reinrutschen willst. Oder wollen die nur Sechster, Siebter werden?
Ja gut, das ist aber also wahrscheinlich auch eine Frustäußerung gewesen.
Nee, das ist ja ganz entscheidend. Wenn der Cheftrainer sowas sagt und der Sportchef sagt was anderes, die Spieler sind ja auch nicht doof, die können ja auch eins zu eins zusammenzählen, dann kannst du das Buch zumachen. Da hättest du eigentlich sagen können, Dieter, weißt du was?
Aber
kannst deine Sachen packen.
Aber der Fairness halber muss man sagen, er hat ja auch gesagt, dass das natürlich möglich sei, mit Borussia Mönchengladbach auch mal europäisch oder sogar in der Champions League zu spielen. Nur, dass der Anspruch, so habe ich ihn verstanden, dass der Anspruch mit Borussia Mönchengladbach quasi gesetzt oder dauerhaft Champions League zu spielen, unrealistisch
ist. Ja,
das
hat er ja nicht gesagt. Dauerhaft.
Ja, aber so hat er es gemeint. So habe ich ihn verstanden.
Dann hätte er es ja so sagen
können. Weil er hat diese Einschränkung gemacht. Natürlich sei das auch möglich, mit Borussia Mönchengladbach in
die Champions League. Also ich finde, mit den Voraussetzungen, die der Verein hat, Stadion, Mannschaft, alles, was da an Infrastruktur steht, das sollten die schon sagen, von ihrem Selbstverständnis, auch von der Historie des Clubs, dass sie da mitspielen wollen.
Also, okay, dann guck dir mal an, du konkurrierst mit
Dortmund,
mit Bayern,
BVB und Leipzig.
Ja, RB Leipzig, frag da mal nach dem Etat. Du hast Leverkusen, du hast Wolfsburg, du hast selbst...
Die haben doch keinen kleinen Etat, die
Klappbacher. Also selbst Schalke 04 hat bis vor zwei Jahren noch einen Etat von 100 Millionen Euro gehabt. Also das ist schon ambitioniert zu sagen, dass das der Anspruch von Borussia Mönchengladbach ist.
Ja, aber bis vor ein paar Wochen hatten sie 10 Punkte Vorsprung.
Ja,
also das darf man auch nicht
vergessen. Also sportliche Krise ist schon da, ne?
Die sportliche Krise ist da.
Die Kurve geht.
Und dann ist es doch legitim zu sagen, nur mal, das klingt mir so rausgeschmissen, also der Hecking wird jetzt nicht unter das Armenrecht fallen, wenn er da weggeht. Also deswegen, das ein bisschen entdramatisieren. Der Club muss die Möglichkeit haben zu sagen, wir haben eine Vorstellung, wie wir weitermachen wollen ab jetzt oder ab Ende Saison und wir glauben, wir kommen mit Dieter so nicht weiter. Das ist völlig legitim. Nur in der Tat, im Dezember verlängerst du einen Vertrag und jetzt zu dem Zeitpunkt sagst du, jetzt gefährdest du das Ziel, das bisschen Ziel Champions League, was in dem Jahr wieder machbar ist, weil Leverkusen sich da
den Anspruch nicht
hinkriegt, weil Wolfsburg doch noch einen Abstand hat.
Eins steht auf jeden Fall
fest. Das wird die Sache nicht leichter machen.
Max will scheinbar eine ganze Menge verändern. Was noch an Personal anfällt, besprechen wir nach nur einem einzigen Spot. So, also, Dieter Hecking hört bei Borussia Mönchengladbach dann zum Saisonende auf. Und Max Eberl will sich noch breiter aufstellen. Ruven Schröder sagt, ich liebe Mainz, ist aber ein heißer Kandidat. Vorstellbar?
Wie immer im Fußball, Trend, ja. Ne? Offenbar der Trend der Zeit. Und das soll ja Sinn machen, offenbar. Also diese Zeit von so Alleinherrschern, die dann gehen müssen, weil sie alleine nicht gut geherrscht haben, soll sich ändern. Auf Schalke überlegt man sich dem, und das darf man ja, wir dürfen es laut sagen, dem Dortmunder Modell doch ein bisschen zu nähern, zu sagen, lass uns mal die Aufgaben, die heute an so einen Profiklub gestellt sind, lass uns das mal ein bisschen breiter aufstellen.
Macht ja auch
bei
Sinn.
Den Bayern wird man irgendwann mal sagen, es kann nicht nur immer präsidial von oben durch regiert werden, sondern irgendwann ist das ein Riesenclub, den du auch sportlich breiter aufstellen musst.
Ja. Und Thema ist sportlich, Marcel. Und dann geht es da aus meiner Sicht um sportliche Kompetenz. Also Borussia Dortmund hat es wunderbar gemacht mit Sebastian Kehl, ehemaligen Spieler, hat die Ausbildung auch zum Kaufmann gemacht und passt da wunderbar rein als Teammanager. Aber ich muss auch aufpassen, wenn ich in die Richtung gehe, Geschäftsleute in den Sportbereich zu integrieren, die nie Fußball gespielt haben, keinen Fußballlehrer haben und dann aber mit dem Trainer in Kontakt sind, welches die richtige Aufstellung. Da sollten die Vereine schon aufpassen.
Jonas Boll, ja?
Ja, ich glaube grundsätzlich völlig d'accord, nur generell ist auch okay, zeigt, ne? Das, ja. Zeigt das das Geschäft, so wie es sich entwickelt hat in den letzten Jahren, dass ich glaube, die Anforderungen einfach immer komplexer werden und dass es halt nicht mehr möglich ist, wie, nehmen wir mal ein Beispiel von, was weiß ich, vor 15 Jahren irgendwie, dass da nur irgendwie Rudi Assauer rauchend in seinem Büro sitzt und irgendwie morgens mit dem Trainer eine Tasse Kaffee trinkt, sondern ich glaube, wir sprechen über, wir haben über diesen Fall Boateng gesprochen, dass da möglicherweise ein Konflikt mit dem Verein auftaucht. Da brauchst du natürlich auch jemanden, der da nah dran ist, der da irgendwie die Antennen ausfährt, dann reagiert, dem Trainer zuarbeitet und dem Sportvorstand
zuarbeitet. Der mit auf die Party geht, wolltest du sagen.
Der zur Not auch mit auf die Party geht, aber dann guckt, was da passiert.
Du Nachwuchszentren willst du neu bauen, dann willst du die ganze Logistik neu aufstellen. Ja. Du willst gucken, dass die Nachwuchsarbeit irgendwann auch wieder ein Früchtchen trägt, irgendwann mal auch mal aus den eigenen Reihen. Das ist eine Menge Holz. Und dann setzt sich so ein Heidel dahin und sagt, das mache ich alleine.
Schwierig.
Hat offenbar nicht so.
Das ist ja einer der Gründe, Entschuldigung, das ist einer der Gründe dafür, warum Borussia Dortmund sich erholt hat und in dieser Saison überhaupt oben um den Titel so lange mitspielen kann. Das ist einfach, weil im Sommer die richtigen Schlüsse aus den Jahren davor, speziell aus der Saison davor gezogen wurden. Mhm. Wenn also der Herr Watzke, der ja nun auch nicht ganz uneitel ist, ein Stück sich selbst zurücknimmt und einen Matthias Sammer mit ins Boot holt, ja, mit dem er auch nicht immer gut befreundet war, dann sagt das was, ja, dann ist das ein Zeichen, von Souveränität. Ja. Und wenn man dann sagt, wir sind mit der Arbeit von Michael Zorc sehr zufrieden, aber es tut uns auch gut, wenn noch ein ehemaliger Spieler, der eine hohe Anerkennung in der Mannschaft hat, wie Sebastian Kehl, noch näher an diese Mannschaft heranrückt, dann stellen wir uns von der Sportkompetenz her so groß auf. Und ich glaube, dass das alles, plus ein bisschen Favre als Trainer dazu geholt.
Ich glaube, wir haben ja auch alle nichts gegen das Modell.
Aber das ist es. Aber das ist das Beispielmodell, woran sich andere gerade hochziehen.
Mich wundert ja die Debatte. Du hast in England gespielt. So. Guck mal, wie die Engländer, was die für ein Apparat da stehen haben. Nicht vom Trainerstab mal zu schweigen, auch von der ganzen Administration. Das ist eine ganz andere Hausnummer. Und da fangen wir jetzt an, über sowas zu debattieren. Da siehst du mal, wo wir stehen in der National.
Mhm. Ja. Da hast du es wieder. So, jetzt hast du es uns wieder gegeben, aber so richtig. Du. Oh Mann. Lass uns doch noch mal.
Kurzer Hinweis. Dienstag, Mittwoch ist Champions League. Da können wir alle wieder Fernsehen gucken.
Ja, wir gucken zu. Ja, ja. Ein paar Engländer sind noch dabei, habe ich mir sagen lassen. Kann das
Wie viele sind dabei von denen?
Ein paar, habe ich gesagt.
Vier.
Ein paar mehr, ja.
Alle. Ah.
Alle. Ja, das ist das Problem. Ich wollte noch mal zurück auf Dieter Hecking. Wir wollen noch mal hören, was er da gesagt hat. Der war schon richtig sauer, fand ich.
Wenn diese Erwartungshaltung an diesen Verein dahingehen, dass das Ziel sein muss, dann wünsche ich dir, Max, viel Spaß in den nächsten Jahren.
Also er hat nicht
damit gerechnet, dauernd gesagt. Er hat gesagt, dass das Ziel sein muss, nicht dauern.
Ja, aber es war ja eine
Pressekonferenz. Deine Interpretation.
Nein, es ist keine Interpretation, es war ja eine Pressekonferenz.
Aber die saßen ja zusammen
da. Wo natürlich mehrfach über diese Zielsetzung oder über diesen Anspruch gesprochen worden ist. Aber gut.
Aber täuscht der Eindruck, dass er irgendwie sehr überrascht war, sage ich mal, und die Männerfreundschaft...
Ja, natürlich. Das hört man ihm an, das sieht man ihm an, dass ihn das persönlich sehr getroffen hat. Und nochmal, im Dezember war Borussia Mönchengladbach sozusagen ein Paradebeispiel dafür, wie gut gearbeitet werden kann, wie was aufgebaut werden kann in Ruhe mit einer personellen Kontinuität. Und jetzt sagt man ihm, wir glauben, du bist nicht mehr der Richtige, um unsere Mannschaft zukünftig zu betreuen und auszurichten. Also wem das nicht schmerzt als Trainer, dem
ja, und die haben ja noch 7 Spiele, also nochmal heute, ja. Steffen, vielleicht das Wichtigste heute Abend gegen Werder Bremen. Ja. Dieser Zeitpunkt, der
ja, also ich kenne ja auch Max Eberl sehr gut, also da muss etwas mehr vorgefallen sein. Also wir waren natürlich nicht intern dabei. Aber wenn man ein bisschen zurückschaut, die letzten Jahre, hat man ja immer nur ein Jahr verlängert mit Dieter Hecking, weil man schon auch seinen Job hinterfragt hat. Und das Jahr für Jahr. Jetzt lief es wunderbar, aber da gab es eine taktische Umstellung. Man hat von 4-4-2 endlich auf 4-3-3 umgestellt. Also es gab taktische Veränderungen, wo auch Max Eberl und auch drumherum Einfluss genommen wurde. Und dann läuft es wunderbar, bist fast Meisterschaftskandidat mit Dortmund und Bayern. Du stehst also richtig gut da, verlängerst dann mit ihm. Und plötzlich geht es jetzt gar nicht mehr. Jetzt,
was ist denn dann passiert?
Ja, also jetzt glaube ich, dass Dieter Hecking die Mannschaft nicht mehr erreicht. Da sind Dinge vorgefallen, wahrscheinlich auch mit Hazard, Spieler, die weg wollen. Wir wissen um Spieler, die dann auch ihre eigenen Interessen sehen. Ich kann es mir nur so erklären, dass eben Dieter Hecking die Mannschaft nicht mehr erreicht.
Mhm. Was glaubst du, Stefan?
Der schläft gleich.
Ich hatte ja das Gefühl, der Stefan ist hochkonzentriert, hat zugehört.
Bin ich auch.
Ne? Oder?
Also genau. Fakt ist, durch diese Trainerentlassung zum Saisonende, beziehungsweise mit dem neuen Trainer, wer auch immer das sein wird, steht natürlich Max Eberl enorm unter Druck. Das ist ja klar. Also wir sprechen ja nicht von Gladbach auf Tabellenplatz 13, sondern sie spielen nach wie vor um die Champions League mit. Und von daher hat er da ein Fass aufgemacht, was er sich reiflich überlegt hat, logischerweise. Aber ob es die richtige ist, weiß ich nicht. Wenn da jetzt eine Männerfreundschaft auseinandergeht, dann ist es so. Ja, und ich wiederhole mich vom Anfang der Sendung, dass der Job als Trainer nicht gesund ist. Das merkt man hier.
Also das heißt,
das merkt man hier auch. Das ist ja,
dass Dieter eigentlich froh sein soll.
Ah, du spielst in der Bundesliga, du spielst oben mit und dann kriegst du einen Besuch von deinem Sportdirektor oder Manager und der dir dann sagt, so, wir beenden das, die Zusammenarbeit am Saisonende. Ich finde das echt.
Das war übrigens am 1. April, weißt du das?
Ja, aber
das kommt auch noch dazu.
Ja,
aber die Frage, du musst die Frage stellen, warum die Mannschaft, Dieter ist ja schon ein paar Jahre jetzt bei dem Verein. Eben. Und der Verein muss immer bewerten, Entwicklung der Spieler, Entwicklung der Mannschaft. Die Frage ist trotzdem, warum, wenn es um die Wurst geht, geht die Luft raus? Warum? So, die Luft muss ja eigentlich reingehen, wenn du ein Signal sendest, der Trainer bleibt, Trainer wird stark gemacht, dann muss da eigentlich die Luft wieder reingehen. Nur da ist der umgekehrte Fall.
Was glaubst du, warum das so ist? Hast du eine Erklärung?
Na, da bin ich zu weit weg, aber der Trainer steht schon im Fokus, weil der ist ja der die große Richtung vorgibt und der die Ansprache hält, der das Training steuert, die Taktik vorgibt. Gerade so ein Systemwechsel auf 4-3-3 birgt auch gewisse Risiken wie bei BVB auch, wenn die Außen nach vorne nicht hinten zumachen, hast du schon ein Problem. Gell?
Aber die Qualität hat ja auch in der Hinrunde gereicht, um ganz nach oben zu kommen.
Ja, haben sie sehr gut gespielt.
Die Qualität hat sich jetzt nicht verändert. Da sind schon denn Dinge so,
ja, aber mit dem Hazard, jetzt kommt die heiße Phase.
Der im Gedanken, Vereinswechsel und so weiter, das sind schon Probleme, die dann tief in die Mannschaft reingehen. Das darf man nicht unterschätzen.
Also bei allem, ich verstehe völlig, dass die Denken, um nochmal was zu sagen, wenn der nicht erschüttert wäre, über sowas, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Max Eberl ist nach allem, wie wir ihn kennen, ihr kennt ihn besser, ich habe ihn über die Jahre verfolgt und seine Entscheidung und die Dinge, wie er sie angeht, das ist ja kein Amokläufer. Der ist nämlich ja nicht irgendwie der Kaffee aufgestoßen am Morgen und hat gesagt, so, jetzt entlasse ich mal den Hecking mal weg
und,
hier.
Und Marcel, da sitzt ein Hans Mayer noch, da sitzt ein Rainer Bonhoeff, also ich glaube nicht, dass das so eine Ad-Hoc-Alleinentscheidung von Max Eberl alleine ist.
Ja. Ich glaube, das ist wohl überlegt und das ist legitim. Aber auch wieder, wie Trainer mit ihrer aufstellenden Fortune haben müssen, wir werden das in den kommenden Wochen bewerten. Heute Abend sind wir ein ganzes Stück weiter. Werder Bremen hat eine Luxussaison, keiner hat von denen was gewollt. Und die spielen vor sich hin, wir sind im Halbfinale DFB-Pokal und spielen ein bisschen Bundesliga mit und mal gucken, was vom Laster fällt. Und die anderen haben ihre... Ja, es ist so, die haben doch eine völlig entspannte
Saison. Ja, ist alles gut. Ja.
Und alle feiern sie, weil sie mal nicht im Abstiegskampf sind. Die sind gefühlt deutscher Meister.
Aber wenn die These, dass Dieter Hecking diese Mannschaft nicht mehr erreicht, wenn das der Hintergrund dieser Trennung zum Saisonende ist,
dann kann auch jetzt aufhören.
Wie du zu Recht sagst, es geht jetzt in die heiße Phase. Wieso arbeitet man dann mit diesem Trainer weiter? Ja, also wenn das wirklich so dramatisch sein sollte,
oder dann würde ich das nicht verstehen. Oder die erwarten im Endeffekt Impuls aus der Mannschaft, dass so eine Art Trotzreaktion kommt jetzt. Kann ja auch sein.
Also bevor ihr jetzt wieder anfangt, ihr beide, ne? Wir gehen in die heiße Werbung. Ne? Sag ich jetzt mal. Tor des Tages haben wir noch. Und Personal Rochade in der Bundesliga. Nach uns viermal Bo Landstein, Gastgeber Jochen Stutzke. Jochen, was hast du denn alles für heute? Hi von Adel und Bent, live aus dem Hilton Hotel am Münchner Flughafen. Wir sind mal zurück beim Check 24 Doppelpass. Haben eben über das Thema Borussia Mönchengladbach gesprochen, beziehungsweise dass Dieter Hecking am Ende der Saison aufhört, dort als Trainer. Geht das noch so lange gut, Marcel? Was glaubst du?
Ich habe nicht so heute Abend, gern heute Abend mehr zu diesem Thema. Ich weiß nicht, es ist ein Risiko, aber sie waren offenbar auch, oder Eberl war unter Zugzwang mit Rose. Rose ist der Allheiltrainer für den Rest der Welt. Und wahrscheinlich war die Frage, und der muss ja auch wissen, wie es weitergeht, jetzt musst du zuschlagen, wenn nicht, orientiert er sich anderswohin. Du kriegst dann plötzlich so eine Gemengelage. Aber natürlich kann das auch schief gehen. Wenn eine Mannschaft sagt, wir haben eine arme Ente, und dann musst du einen Übergangstrainer nehmen und dann musst du gucken, wie du die Saison zu Ende wurstelst, dann kommt aber wieder ein anderer. Also erleichtert die eine Aufgabe, Champions League zu erreichen, nicht.
Halten wir fest, Marco Rose ist schuld eigentlich, ne? Weil ihn alle haben wollen.
Ja, weil er sagt, Kinder, wenn ihr mich haben wollt, müsst ihr irgendwann mal euch committen.
Was sagt dein Gefühl? Was sagt dein Gefühl? Bleibt Dieter bis zum Schluss?
Ja klar, bleibt er bis zum Schluss. Ja. Sie schließen es auch erfolgreich ab. Ich glaube das. Ich glaube, dass die Spieler jetzt, dass er sie packt an der Ehre und dass sie nochmal marschieren.
So, dann wollen wir uns noch das Highlight des Spieltages angucken. Nee, Ruth hat erstmal Geld, ne? Oder?
Ich habe wie immer noch Geld gesammelt, genau. Und wollte euch noch die Info geben, dass der Club einen neuen Sportvorstand hat. Und zwar Robert Palikuza, kommt von Fortuna Düsseldorf, war dort Manager für die Lizenzmannschaft in den Bereichen Scouting und Kaderplanung. So, gesammelt wie immer haben wir auch. Vielen Dank an die TSG Altenwalde von den Buhlmännern, Matthias Memmel, DJK Üchtelhausen, der Goldene Anker und die Backgammon. Das Backgammon-Weltmeisterteam, da würde ich sagen, drücken wir die Daumen zur Titelverteidigung. Liebe Zuschauer, Sie können wie immer den Doppelpass direkt im Anschluss auch online nochmal ansehen, wenn Sie mögen und dranbleiben. Lohnt sich auch auf Sport1. Wir haben nämlich noch Live-Sport für Sie heute, unter anderem Basketball live und Eishockey-Playoffs laufen ja momentan, also einfach bei uns bleiben.
Gut, dann wollen wir noch das schönste Tor bisher des Spieltages anschauen. Leipzig, die Mannschaft der Rückrunde, das muss man ganz klar sagen. Nur gegen Dortmund verloren und seitdem total erfolgreich. Vielleicht können wir es mal einblenden. Schauen Sie mal hier, das 4:2 in Leverkusen. Das muss man erstmal so machen, ne?
Kunja, klasse,
oder? Applaus. Ja.
Der Wendell,
Also, Chapeau für das Tor und Glückwunsch nach Leipzig. Die sind schon da, wo Gladbach noch hin möchte. So, das war's für heute. Ich danke euch ganz herzlich. Danke ans Publikum. Super Stimmung heute hier. Und Jochen Schutzgeber nimmt jetzt mit Bo Landstein. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Tschüss.